Fritz. Podcast.
Blue Moon. Im Blue Moon sind wir heute Abend zu zweit. Bei mir ist Benjamin Eisel. Hallo Benjamin.
Hallo.
Oh, es funktioniert mit den zwei Mikrofonen. Ich habe so lange nicht mehr zwei... Diese Musik immer. Wollen wir direkt sagen, was das Thema ist, oder wollen wir erst irgendwie so eine Musik spielen, um uns ein bisschen einzugrooven?
Du hast ja eben schon gesagt, worum es geht.
Ja, aber hat ja keiner gehört. Das ist eine Hip-Hop-Sendung. Alter, wer hört denn Hip-Hop-Sendungen?
Ja, sag doch mal, worum es geht.
Es geht darum, also wir hatten uns überlegt, also wir stehen hier zum ersten Mal zusammen im Studio. Wir werden im Oktober auch nochmal zusammen hier im Studio stehen. Und möglicherweise stehst du danach ja alleine hier im Studio. Das weiß ich nicht. Ich jedenfalls werde nach Oktober hier nicht mehr im Studio stehen. Und heute in unserer ersten gemeinsamen Sendung haben wir uns ein etwas leichtes Thema ausgesucht. Beim nächsten Mal machen wir irgendwas noch Verrückteres. Haben wir uns ein etwas leichteres Thema ausgesucht, über das wir beide was zu erzählen haben, weil ich sowieso zu allem was zu erzählen habe und Benjamin ziemlich weit rumgekommen ist in seinem Leben und viele Städte gesehen hat. Und darum wollten wir heute Abend mal über Städte reden und euch fragen, beziehungsweise uns fragen, was eine Stadt denn eigentlich lebenswert macht und was möglicherweise nicht. Ja, und darum seid ihr eingeladen anzurufen. Unter 0331 70 97 110. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Die Frage lautet, was macht eine Stadt eigentlich lebenswert? Hier ist der Blue Moon mit Benjamin Eisel.
Hallo.
Du hättest jetzt sowas sagen können wie und Holger Klein, aber hey, muss ja nicht.
Und Holger Klein.
Hallo. Wir hatten uns als Thema heute Abend gedacht, wir würden euch gerne mal fragen, was denn eigentlich eine Stadt lebenswert macht. Die Nummer, unter der ihr euch beteiligen solltet, weil das hier eine Beteiligungssendung ist, lautet 0331 70 97 110, weil mal wieder hier keiner anruft, habe ich mir gedacht, spielen wir doch einfach mal die Startplatte nochmal, ja? Und zwar bis einer anruft. So, das habt ihr jetzt davon. Ja, du lachst. Ja. Pass mal auf.
Musik.
Ich habe das schon viermal gemacht.
Musik macht eine Stadt auch lebenswert.
Musik macht eine Stadt lebenswert? Ja. Finde ich ja nicht.
Findest du nicht?
Inwiefern? Meinst du, so wie hier so absolute Gigante, es muss ja immer Musik da sein.
Nein, aber wenn es Konzerte gibt zum Beispiel.
Also okay, also das ist ja Kultur.
Ja.
Wobei die Stadt selber ist ja auch schon Kultur. Eigentlich ist alles ist Kultur. Auch wenn man es nicht so gerne hört. Also auch das Dritte Reich war Kultur. Nazi-Vergleich.
Ich hab nur gesagt, dass ich finde, dass Musik eine Stadt lebenswert macht. Also wenn ich auf Konzerte gehen kann, ist es für mich
ja
ein Pluspunkt.
Wie würdest du das denn dann nennen? Also weil das ist ja, es ist eine Live-Musik-Infrastruktur?
Also Live-Musik-Infrastruktur, ja, zum Beispiel.
Also das ist zum Beispiel was mich überhaupt nicht interessiert. Also ja. Ich finde, ab und zu gehe ich sicherlich mal auf ein Konzert oder irgendwie sowas, aber wenn es das nicht gäbe, wenn es keine Live-Musik in Berlin gäbe, würde das für mich Berlin nicht weniger lebenswert machen.
Doch, mir würde was fehlen. Tatsächlich. Und ich habe auch schon in kleineren Städten gewohnt, wo es das nicht gab und da hat mir wirklich was gefehlt.
Was war die kleinste Stadt, in der du gewohnt hast?
Die kleinste Stadt, in der ich gewohnt habe, war vermutlich, ich habe mal in Baden-Baden gewohnt.
Das ist ja allein, das ist ja geistig klein auch. Ne?
Ich habe keine guten Erinnerungen an
das. Ein Freund von mir ist da auch mal hingezogen, meinte, es hätte noch nie so viele Cabrios und Rentner mit diesen Stöcken durch den Wald rennen sehen, also durch den Stadtpark.
Und mit diesen, wie heißen diese?
Rollatoren,
genau.
Ja.
Mhm.
Ja gut, irgendwann brauchst du halt irgendwie eine Gehhilfe, um zu deinem Cabrio zu kommen als Rentner. 0331 70 97 111. Ich bin völlig platt. Ich war in Athen.
Auch eine Stadt?
Ist Athen lebenswert? Das ist eine echt gute Frage. Das Problem ist, ich muss da was ausholen. Das Problem ist ja, also ich habe die Reise bezahlt gekriegt, weil es war Arbeit. Also ich war zum Arbeiten in Athen. Ich habe An- und Abreise bezahlt gekriegt, ich habe das Hotel bezahlt gekriegt, in dem wir gewohnt haben. Das Einzige, was ich bezahlen musste, war halt mein Essen. Und Essen ist jetzt so, wenn du irgendwie dich an so einen Grill setzt oder irgendwas, das kostet halt auch nicht viel. Ich habe auch wieder so eine typisch irgendwie so Deutschlandpreise im Kopf, habe mich da hingesetzt und dachte, 7 Euro für so ein Gyros. Na, so viel wird das ja nicht sein. Und habe wahrscheinlich das größte Gyros gekriegt, das ich je in meinem Leben gegessen habe. Also hätten 3 Leute von essen können.
War gut?
Ja, super. Da ist sowieso, also alles, was du so hier vom Griechen kennst, so griechischer Bauernsalat und sowas, das schmeckt da unten halt ganz anders. Also da schmecken die Tomaten halt besser. Ja,
weil die Sonne scheint.
Weil die Sonne
scheint. Die kommen halt nicht aus Holland.
Die kommen nicht aus Holland. Und das heißt, ich war halt in der luxuriösen Situation, eigentlich nicht für meinen Lebensunterhalt sorgen zu müssen in Athen. Obwohl es da, wenn du so in die Läden geguckt hast, jetzt nicht unbedingt billiger ist als hier. Also in der Kneipe was zu essen, das ist günstiger, aber sonst so Supermarktsachen und so, das kostet im Grunde dasselbe wie hier. Wasser ist billiger, Zigaretten sind billiger und Bier im Späti auch ein bisschen billiger, aber das war es dann auch sonst. Und dann ist es natürlich super lebenswert, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, genau, Taxifahren war wahnsinnig billig. Mhm. Ich fahre ja eigentlich total ungern Taxi, weil ich das Berliner Droschkengewerbe nicht unterstützen will.
Ehrlich, ich fahre total gern
Taxi. Ich fahre auch total gern Taxi, aber nicht in Berlin.
In Berlin fahre ich auch nicht Taxi.
In Berlin fahre ich aus Trotz nicht Taxi, weil ich entweder ist es ein strukturelles Problem, womit wir auch wieder dabei wären, was eine Stadt lebenswert ist. Entweder ist es ein strukturelles Problem oder ich habe einfach nur Pech gehabt, dass ich ständig an ortskundige Fahrer komme oder Fahrer, deren Autos total versifft sind oder Fahrer, die ganze Zeit irgendeinen Laberflash haben und mir irgendwelche Verschwörungstheorien reindrücken wollen, wie in Fletchers Vision. Nee, und das boykottiere ich. Und da ist Taxifahren kostet da halt nichts. Mhm. Und du hast halt die ganze Zeit so das Gefühl, dir alles leisten zu können. Also, ja, was kostet die Welt? Und dann ist natürlich jeder Ort lebenswert. Also wenn du das Gefühl hast, der King zu sein, dann ja. Und wenn ich aber von da abstrahiere, wird es schwierig zu beantworten, weil du, also die Stadt verfällt halt. Griechenland hat kein Geld, also keinen müden Cent, um seine Infrastruktur zu überhaupt nur instand zu halten, geschweige denn instand zu setzen. Und das wiederum, das haben wir vor 20 Jahren hier in Berlin auch gesehen, da hatte Berlin auch kein Geld, jetzt haben sie auch kein Geld, aber das haben wir vor 20 Jahren in Berlin gesehen, da wo die Infrastruktur so wegbröselt und wegbröckelt und wo nichts gemacht wird, entstehen Freiräume. Und diese Freiräume werden von Menschen besetzt und in irgendeiner Form umgewidmet oder sowas. Und du findest in Athen immer mal wieder so Brachen, wo Leute irgendwelche Gärtchen eingerichtet haben, wo dann so ein Sofa steht und da sitzen sie dann halt und trinken ein Bier. Und das, finde ich, macht eine Stadt lebenswert. Bis zu einem gewissen Grad. Und ich würde sagen, ja, Athen ist eigentlich eine lebenswerte Stadt.
Wegen der Anarchie.
Ein bisschen wegen der Anarchie. Das Wetter ist toll.
Die Griechen sind auch nett.
Die Griechen sind, ich kenne sonst nur Auslandsgriechen, also Griechen, die ich hier in Deutschland kennengelernt habe. Das war jetzt das erste Mal, dass ich in Griechenland, das ist super toll, das sind so super Leute. Also, ja. Also ich würde schon denken, dass es lebenswert ist. Es ist nur sehr laut. Sehr laut, sehr dreckig. Alle Häuser sind vollgeschmiert. Also überall Parolen, überall steht was. Die machen selbst vor ihren historischen Gebäuden keinen Halt. Selbst da sind irgendwelche Parolen dran geschrieben, die ich nicht verstanden habe, weil ich die weder Schrift noch Sprache kann. Aber das, ja, ich würde sagen, das ist lebenswert, ja, weil du kannst da günstig wohnen. Wenn du Arbeit hast, wohnst du da sehr, sehr billig.
Wenn du Arbeit hast.
Wenn du Arbeit
hast. Das ist ein großes Problem, glaube ich, in Griechenland.
Das ist ein so großes Problem da unten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir haben halt Umfragen gemacht, Straßenumfragen. Und alle Menschen, die irgendwie am Arbeiten waren und irgendwie vielleicht ein Hemd anhatten von ihrer Firma oder so, haben gesagt, nein, ich bin gerade am Arbeiten, auf keinen Fall, tun Sie die Kamera weg. Also sie haben halt richtig Angst auch. Das ist, und ich glaube, sowas lähmt eine Gesellschaft auch, wenn du permanent Angst hast, das bisschen, was dir bleibt, auch noch zu verlieren. Aber da geht's ja nicht drum, ist ja Stadtfrage. Nee, ich glaube, Athen ist lebenswert. Die Kollegin, die griechische Kollegin, die mit war, sagte allerdings auch, ja, jetzt, aber komm mal im Juli. Weil dann hat's halt 45 Grad und dann gehst du halt kaputt in der Stadt. Das ist vielleicht auch was. Wo muss die Stadt eigentlich liegen, damit sie lebenswert ist?
Lage. Berlin liegt schon nicht schlecht, oder?
Berlin liegt am Arsch der Welt, finde ich.
Ja, aber wir haben warme Sommer und die Winter sind ja, okay.
Du wolltest einfach, genau. Merkst du selbst, ne, Ben?
Ich find's ja toll, wenn es Jahreszeiten gibt.
Echt?
Ja.
Nee, ich pfeif drauf. Also ich möchte
du willst bitte das ganze Jahr warm haben.
Nee, ich möchte bitte jeden Tag so tagsüber irgendwas zwischen 28 und 32 und nachts irgendwas zwischen 20 und 24.
Ja.
Das hätte ich gerne durchgehend. Aber ich weiß nicht, wo es das gibt.
Wo gibt's denn sowas?
Weiß ich nicht, Barcelona?
Eventuell? Ja, das sind die Winter. Nee. Da sind die Sommer auch total heiß.
Ja, stimmt.
Kalifornien vielleicht? Ich war im Januar in Mexiko.
Mexiko.
Und da war es im Januar, und das ist ja in Nordamerika, das ist ja auch Winter dort.
Ja.
Januar. Und es waren so 22, 23 Grad im Januar.
Das ist cool.
Das war sensationell.
Aber wie ist es da im Winter, im Sommer dann?
Ja, ein bisschen wärmer.
Bisschen im Sinne von 20 Grad wärmer.
Wahrscheinlich.
So Temperaturdifferenzen wie bei uns irgendwie.
Ja, na, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, 35 Grad, 40 vielleicht auch mal. Aber so richtig heiß ist es, glaube ich, nicht.
Hm.
Also so wüstenheiß ist.
Vielleicht kennt sich hier ja dann doch noch jemand so gut aus, dass er uns eine Stadt nennen kann.
Mexiko-Stadt fand ich übrigens auch.
Wie groß ist das? Wie viele Leute leben da?
Ich glaube, über 20 Millionen.
Alter Vater. Merkt man das? Nee. Du hast 8,8 Millionen.
Ja, aber also die Agglomeration.
Ne? Also okay, ja, okay, das kann.
Das ist ja, die Stadt hört nicht auf. Nein, man merkt es nicht. Wenn man in der Stadt drin ist, merkt man es nicht. Und ich war 2 Wochen da im Januar und alle haben gesagt, boah, das ist doch ein Moloch. Hat jeder gesagt, Moloch, ja. Dieses Wort hat jeder gesagt, Moloch. Die mich erzählt habe, ich bin in Mexiko gestanden. Und ich dachte auch, es sei ein Moloch. Und wenn man drin ist, merkt man das überhaupt nicht. Ich fand die Stadt sehr lebenswert. Die ist sehr grün, die ist bunt.
Ja.
Es gibt gutes Essen, die Leute sind nett. Es ist wirklich eine schöne Stadt.
Das fand ich in Athen übrigens wirklich beeindruckend, wie wenig grün das ist. Mhm. Athen ist eine einzige Betonwüste. Mhm. Das ist echt krass. Also wir sind auf so einem Berg hoch, ja. Wie hieß der? Habe ich vergessen? Wir sind auf so einem Berg hochgelatscht, der steht da irgendwie in der Stadt rum. Und da hast du so einen sehr guten 360-Grad-Blick über Athen. Und da hat echt, das war fast kein Grün, fast keine Parks.
Mhm. Nee, Mexiko-Stadt war schon grün, also da, wo ich war. Und man merkt nicht, wie groß die Stadt ist, weil wir sind dann rausgefahren. Und dann fährt man eine Stunde, anderthalb, zwei und die Stadt hört einfach nicht auf.
Das ist ja in Berlin schon streckenweise echt ein bisschen anstrengend, ne? Wenn du nach Norden raus willst, also ich wohne in Tempelhof, wenn ich nach Norden raus will, ich brauche halt eine Dreiviertelstunde, um aus der Stadt rauszukommen.
Irgendwie. Ja, eine Dreiviertelstunde. Also Mexiko-Stadt war dann schon anders. Also da ist man echt ewig gefahren und das war dann, und je weiter man rausgefahren ist, desto unschöner wurde es auch. Also so im Zentrum ist natürlich schön und wenn man weiter rausgefahren ist, dann hat man einfach gesehen, die Leute haben einfach gebaut und das war dann einfach nur noch Beton, da war dann auch nichts mehr grün. Ja. Aber in der Stadt drin war es wirklich schön. Ich war echt überrascht.
0331 70 97 110. Was macht eine lebenswerte Stadt aus? Vielleicht gibt's ja sogar die lebenswerte Stadt, so Protostadt, Kopenhagen oder sowas soll ja immer so, heißt ja immer, ist so toll.
Toronto.
Stimmt, von Toronto wird es auch mal gesagt.
Aber das ist auch kalt im Winter.
Ja, dann Portland.
In Portland.
The Dream of the 90s alive in Portland. 0331 70 97 110. Die lebenswerte Stadt ist unser Thema heute im Blue Moon auf Fritz. Und den Anfang macht der Bernd. Hallo Bernd.
Hallo Holgi, hallo Benjamin.
Hallo.
Ich habe übrigens gerade mal gegoogelt, Fort de France auf Martinique hat eine durchschnittliche Temperatur von 25,4 Grad und eine Schwankung im Jahr um maximal 5 Grad.
Geil. Wie?
Fort de France, also Fort de France.
Fort
also de nicht Port, sondern Fort, wie mit
Fort. Fort de France.
So, Holger guckt gleich mal nach Flügen und Immobilien.
Nee, nicht nach Flügen und Immobilien, nach Arbeit. Das Problem ist ja, du sitzt dann da und denkst, guten Tag, ich bin deutscher Radiomoderator, haben Sie Verwendung für mich? Ja, machen Sie diese Toilette sauber. Bernd, genau. Was macht eine lebenswerte Stadt aus?
Meiner Meinung nach die schnelle Erreichbarkeit von allem, was man so zum Leben braucht.
Also das die heißt, Kleinstadt. Ist die Kleinstadt lebenswerter als die Großstadt?
Na, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, eine Großstadt könnte auch lebenswert sein, wenn man das Ganze besser verteilen würde. Also wenn man jetzt nicht ein Bankenviertel hätte, ein Viertel, wo die ganzen Geschäfte sind, ein Viertel, wo die ganzen Fabriken sind und ein Viertel, wo die Leute leben. Sondern wenn das Ganze ein bisschen verteilter wäre.
Wo wohnst du, Bernd?
Ich wohne in Pankow.
In Pankow, also in Berlin. Berlin ist ja ein bisschen so.
Ja, ein bisschen, das ist richtig. Aber trotzdem muss ich immer noch nach Mitte fahren und ärgere mich darüber, dass ich sozusagen jeden Morgen mit allen anderen Leuten, die auch aus dem Rand der Stadt in Richtung Mitte fahren müssen, auf derselben Strecke stehe, zur selben Zeit.
Weil du in Mitte arbeitest, oder?
Ja, genau.
Aber dann such dir doch einen Job in Pankow.
Ja, naja gut.
Ist jetzt leicht gesagt, natürlich, aber also ich
gebe mir. Oder zieh nach Mitte.
Genau, nach Mitte ziehen wäre super, aber da ist dann wiederum das Problem. Da ist es nicht ganz so günstig wie hier im Außenbezirk von Pankow. Ist hier Wilhelmsruh, da habe ich Glück gehabt mit der Miete. Das ist einfacher. Mhm. Und was ich noch wichtig finde, da denke ich auch, dass Berlin da ziemlich gut ist, viel Grün. Also dass man in der Stadt halt nicht nur Betonschluchten hat wie, keine Ahnung, auch Manhattan, wobei da ja auch der Central Park in der Nähe ist, aber so eine Mischung, dass mal immer mal ein bisschen ein kleiner Park ist, ein bisschen grün.
Naherholungsgebiete nennt man sowas, glaube ich. Ne?
Richtig.
Ich habe heute noch ein neues Wort gelernt, fällt mir gerade ein. Diese ganzen Prolls, die den ganzen Tag mit ihrem Auto durch die Gegend fahren, ohne überhaupt ein Ziel zu haben, das nennt man, also es gibt einen amtsdeutschen Ausdruck dafür, gehört hier nicht hin, aber egal, doch, ist ja auch, also weil das macht zum Beispiel eine Stadt auch nicht lebenswert, finde ich. Der Amtsschimmel nennt das Profilierungsfahrten.
Profilierungsfahrten.
Das ist übrigens auch bußgeldpflichtig, wenn du dabei erwischt wirst.
Ach so, durchdrehende Räder und so
was. Nee, einfach nur, einfach die Bekloppten, die den ganzen Tag nur mit dem Auto durch die auf und abfahren.
Sprit ist immer noch zu billig, ne?
Ja, klar, viel zu billig.
Und das ist bußgeldpflichtig?
Das Bußgeld, ja klar, du darfst nicht mit dem Auto einfach durch die Gegend fahren, ohne da ein Ziel zu haben. Das ist, dem Gesetzgeber ist irgendwann schon mal aufgefallen, dass Fahrzeugverkehr wesentlich mehr Schaden anrichtet, als durch ihn selbst eingenommen wird über Steuern und sowas.
Faszinierend.
Ja. Wie fährst du denn zur Arbeit, Bernd?
Mit Auto. Und ich wäre echt froh, weil hier die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so schön sind. Ich müsste, wenn ich dahin will, wo ich arbeite, dreimal umsteigen. Und da ich Auto von der Firma gestellt bekomme.
Naja, und vor allen Dingen kann man sich in Berlin auf den öffentlichen.
Halt einfacher.
Vor allen Dingen kann man sich in Berlin auf den öffentlichen Nahverkehr, also auf S-Bahn, vor allen Dingen auf die S-Bahn nicht mehr verlassen, wenn es darum geht, pünktlich irgendwo anzukommen. Das ist ein echt großes Problem. Das finde ich zum Beispiel ein Punkt, der dringend zu einer lebenswerten Stadt dazugehört. Ein verlässlicher öffentlicher Nahverkehr. Der muss noch nicht mal eng getaktet sein. Also ich brauche keine S-Bahn, die alle 8 Minuten oder alle 10 Minuten fährt, aber eine, die alle 20 Minuten fährt und dann aber auch garantiert fährt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Ding.
Genau. Und was du auch gesagt hast, fand ich auch sehr gut, generell keine privaten Autos oder wenig private Autos. Nee, also ich träume ja noch von dem autonom fahrenden elektrischen Fahrzeug, was ich mit dem Handy rufe und das fährt mich dahin, wo ich will.
Und vor allen Dingen, wenn du da bist, sagst du dem Auto, park dich weg, du Opfer. Und dann fährt es halt.
Braucht sich ja nicht wegzuparken, das ruft ja dann der Nächste. Ja, das ist ja das Gute. Die sollten ja bloß, keine Ahnung, kreisen in der Stadt oder am Straßenrand stehen, bis jemand ruft. Ja, das wär's. Aber dazu ist halt das Problem, dass die meisten Städte, zum Beispiel hier in Europa, natürlich alt sind. Wenn man so macht wie die Chinesen, die machen ja gerade SimCity in Real Life und bauen da komplette Städte aus dem Boden. Ja, die können natürlich auch die komplette Infrastruktur für autonome Fahrzeuge gleich mitbauen.
Könnten sie, machen sie nicht. Ich habe relativ viel Zeit in China verbracht in letzter Zeit und die Chinesen machen es nicht so clever. Die hatten früher Radwege zum Beispiel in Städten wie Peking, da ist viel Platz. Die hatten Radwege und die haben sie einfach für den Autoverkehr freigegeben. Und Radfahren ist jetzt eine Katastrophe, macht keinen Spaß mehr.
Die haben auch absichtlich, also das hatte ich zumindest mal irgendwo gelesen, dass sie absichtlich den Fahrradverkehr aus der Stadt herausdrängen wollten. Ne?
Und haben jetzt ein Riesenproblem damit.
Ja klar, weil
Peking ist Smog, Stau.
Ja.
Immer.
Naja, ja genau,
Smog und Stau. Warum warst du in China?
Ich war in China, ich hatte letztes Jahr ein Stipendium, ein Journalistenstipendium von der Robert-Bosch-Stiftung, da war ich 3 Monate da.
Cool.
Und dieses Jahr war ich nochmal da und war im ARD-Studio Peking.
Hast du es wiedererkannt? Oder ändert die Stadt sich so schnell, dass man jedes Mal in eine neue Stadt ankommt?
Tatsächlich gab es neue U-Bahn-Linien, als ich dann wiederkam, 3 Monate später, die es noch nicht gab, als ich da war.
Ja. Können wir mal mit der Flughafengesellschaft drüber reden? Obwohl, die bauen ja keine U-Bahn, die bauen ja oberirdisch, das ist anstrengender. Entschuldigung. Aber auch ein Punkt, wie ist es mit so Erreichbarkeit der Stadt selbst? Ist es wichtig, dass du schnell raus kannst, dass du schnell rein kannst? Also brauchen wir einen Flughafen?
Ja. Ich brauche einen Flughafen.
Ja, ich auch, weil die Deutsche Bahn nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Angebot zu machen.
So schlecht ist die Deutsche Bahn.
Es gibt nur eine Strecke, auf der ich nie Probleme habe, Hamburg-Berlin. Ansonsten ist es eine Katastrophe. Ich ziehe das irgendwie an. Oder ich habe zu hohe Ansprüche, kann natürlich auch sein.
Das sind bestimmt die Ansprüche.
Mit Sicherheit sind das die Ansprüche.
Nee, sorry. Flughafen ist auf jeden Fall wichtig.
Ja.
Wobei wir ja in den heutigen Zeiten kriegt ja kein Flughafen mehr in der Stadt durch. Ja, wegen Terror.
Aber wäre das sinnvoll, einen Flughafen in der Stadt zu haben? Also wir hatten ja mal Tempelhof.
Wir hatten mal einen, ja.
War ganz geil. Ich konnte tatsächlich für 6 Euro inklusive Trinkgeld mit einem Taxi vom Flughafen nach Hause fahren. Das muss mir erstmal einer nachmachen.
Ich bin leider nie von Tempelhof geflogen.
Das ist schon ein sehr, sehr anderes Gefühl, wenn du vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie an so einem Winterabend, also klare Luft, früh dunkel, und du landest an so einem Winterabend um 18 Uhr oder sowas dann in Tempelhof, und die Stadt ist noch voll lebendig und du siehst die ganzen Lichter und alles, was so los ist, die fahrenden Autos und sowas von oben und fliegst da so selber drüber weg, ist schon sehr, sehr romantisch. Aber ein Flughafen in der Stadt, brauchen wir das oder brauchen wir es nicht?
Naja, es ist halt schneller erreichbar. Andererseits, ich war vor 2 Wochen mal im Bürgerpark in Pankow und da fliegen die Flugzeuge aus, die an die Tegel anfliegen drüber. Ja.
Die werden auch noch eine ganze Weile drüber fliegen, glaube ich.
Alle 4 Minuten. Also deshalb weiß ich, dass ich da zum Besten nicht wohnen möchte, wo der Bürgerpark ist. Ja, das ist, wenn es eine Schnellbahnverbindung nach außen gibt, wäre der BER super. Beziehungsweise, nee, da gibt es keine Schnellbahnverbindung, bloß der F2-Kabel ist nicht da. Das wäre sicherlich in Ordnung.
Kann man da eigentlich,
und die braucht man.
Kann man da eigentlich hinfahren zum BER? Ich würde mir das echt gerne mal angucken.
Ja, es gibt Führungen. Es gibt Führungen, ja.
Echt? Kostet bestimmt ein Schweinegeld, damit sie wenigstens ein bisschen was einnehmen. Ne? Aber das würde ich echt gerne mal machen.
Na, da hatte irgendjemand jetzt vorgeschlagen, die sollen die noch einfach als Flüchtlingsauffanglager nehmen.
Ja.
Die Hallen sind groß, die Verkehrsanbindung ist ideal.
Das Schlauste hat ja...
Die Leute kommen schnell in die Stadt.
Das Schlauste hat ja Martin Delius mal gesagt, der Vorsitzende des BER-Untersuchungsausschusses. Der hat wirklich gesagt, warum man müsste einfach nur die Kraft aufbringen zu sagen, okay, wir stampfen das Projekt Flughafen ein, ziehen mit der Messe Berlin dahin. Ja, dann hast du nämlich riesige, du hast Platz ohne Ende, du hast Hotels, du hast sogar einen direkten Anschluss an den Flughafen, ist perfekt für eine Messe eigentlich. Dann machen wir das Messegelände in Charlottenburg platt, was relativ simpel geht, weil das relativ einfache Hallen sind. Und da bauen wir dann ein neues Wohnquartier hin, weil nämlich dieses ganze Gelände schon ideal erschlossen ist. Da gibt es Versorgung und Entsorgung, Strom ist da. Mhm. Fand ich eine total schlaue Idee. Werden sie natürlich nicht machen, aber...
Werden sie nicht machen. In Stuttgart ist die Messe auch am Flughafen.
Ich finde das super. Ja. Das ist also, so ein bisschen wie in Hannover ja auch, wenn wir früher zur Cebit gefahren sind, dann halt mit dem Zug, steigst du halt direkt an der Messe aus und musst dich nicht noch irgendwie durchschlagen über eine Ringbahn, die nicht fährt und weiß der Geier was. Das ist schon ganz angenehm. Andererseits, was könnte der Vorteil von einem Messegelände in der Innenstadt sein?
Dass die Stadtbewohner der eigenen Stadt schneller hinkommen. Das ist das Einzige.
Naja, es zieht ja auch Menschen in die Stadt.
Ja.
Also es ist ja vielleicht auch wirtschaftlichen Vorteil.
Ja, das ist richtig.
Wenn dann die Leute aus Hannover zur IFA kommen, um sich die neuesten Fernsehmodelle
anzugucken. Den neuesten heißen Scheiß anzugucken.
Genau.
Hier,
und
Bernd,
Haushaltsgeräte.
Genau. Gut.
Vielen Dank für die Stichworte. Und danke fürs Eröffnen der Sendung und ein schönes Wochenende. Wir müssen mal nachdenken.
Kein Problem. Danke, danke.
Ciao, ciao. Tschüss. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz heute mit Benjamin Eisel und Holger Klein und der Frage, was eine Stadt lebenswert macht. 0331 70 97 110.
Fritz. Blue Moon.
Mit Benjamin Eisel
und Holger Klein.
Hallöchen. Die Frage heute Abend ist, was macht eine Stadt lebenswert? Also was muss in einer Stadt sein oder was darf in einer Stadt nicht sein, damit sie für euch ein lebenswerter Ort ist? 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ja, und wir hätten gerne eure Antworten. Ansonsten sind wir gezwungen, uns mit uns selbst zu unterhalten. Was glücklicherweise ganz gut funktioniert, weil wir zwei Personen sind und zwar jeder für sich. Sowas wie die Nachricht gerade, also ne, zu einer Stadt gehören ja auch immer Menschen, da leben ja sehr viele Menschen aufeinander. Denkst du, also ich finde eine Stadt nicht lebenswert, in der so Asoziale wohnen, die Menschen mit brennenden Zeitungen bewerfen, in der klaren Absicht, sie umzubringen, weil, ne, wenn du jemanden anzündest, dann willst du den wahrscheinlich umbringen und ihm nicht nur eine Lektion erteilen oder irgendwie sowas. Denkst du, wir kriegen sowas jemals raus aus unserer Stadt? Also raus aus der Gesellschaft, raus aus den Menschen?
Ich würde es mir wünschen, aber wird schwierig.
Ist eher unwahrscheinlich, ne?
Ist eher unwahrscheinlich, ja.
Könnten wir eine Stadt designen, die so menschenfreundlich ist, also ja, doch so menschenfreundlich ist, dass solches Verhalten vielleicht minimiert wird? Ist sowas denkbar? Oder ist das so eine heftige psychische Störung, die dieser Mensch da hat, dass
wie,
das nicht
über. Wie kann man sowas minimieren?
Ich
vermutlich durch Bildung.
Ja, klar. Eine vernünftige Bildungsinfrastruktur, ja. Genug Schulen.
Gerechtes Bildungssystem.
Ein gerechtes Bildungssystem, aber überhaupt Schulen, die benutzbar sind und nicht sowas, was wir hier in Berlin haben. Also in Berlin ist, so Kreuzberg-Friedrichshain, wenn da eine Schule Klopapier braucht, müssen die einen Antrag stellen, ja. Weil der Bezirk sich leider mal Gottes komplett pleite gewirtschaftet hat.
Mit Bildung kann man sowas mit Sicherheit
minimieren.
Klar, natürlich.
Ja. Was macht eine Stadt noch lebenswert? Ich finde ja, ich bin ja jemand, der, also ich finde ja Petitionen total albern. Vor allen Dingen Online-Petitionen finde ich total albern. Und ich habe aber trotzdem einmal im Leben eine mitgezeichnet. Und zwar war das so eine EU-Bürgerbegehrensplattform, gibt's da irgendwie. Also auch von der EU, also vom Parlament irgendwie initiiert. Und das ist eine Petition, die verlangt, Tempo 30 innerorts zum Standard zu machen.
Die Grünen fordern das auch. Schon seit längerem.
Ah ja. Ja. Ich fand das eine so brillante Idee eigentlich, dass ich gesagt habe, okay, da unterschreibe ich jetzt. Vielleicht nutzt es ja doch was. Also die letzte Hoffnung in so eine Petition war. Ich finde zum Beispiel, dass zu einer lebenswerten Stadt gehört, dass der Verkehr verlangsamt wird, insbesondere der Kraftverkehr verlangsamt wird. Weil die Art und Weise, wie wir durch unsere Städte knallen, glaube ich, sehr viel dazu beiträgt, dass die Stadt wenig lebenswert ist. Also so oft, wie du fast vom Auto überfahren wirst, nur weil die Ampel zu schnell rot wird und irgendwie sowas, ja, finde ich das schon echt eine wichtige Sache.
Ich glaube, es ist eine gute Idee, Tempo 30 in Städten. Da werden viele schreien.
Ja, weil sie sich einbilden, ja, sie könnten heute schon 50 fahren. Ja,
ja. Und da werden viele schreien. Ich glaube auch nicht, dass es in so einem Autoland wie Deutschland irgendwie in nächster Zeit umsetzbar ist.
Das ist eigentlich das Tragische, ne? Dass gute Ideen daran scheitern, dass...
Am ADAC scheitern.
Am ADAC scheitern, genau. Eine gute Idee scheitert am ADAC. Ja, an einem Autobatterie- und Versicherungsdrückerkolonnenkonzern. Das ist... andererseits, ich weiß es nicht. Also ich meine, ist die Autolobby noch so stark?
Ich glaube schon. Das ist ja wirklich das Wirtschaftsding in Deutschland.
Ja, aber
die ganze deutsche Wirtschaft wird doch von der Autoindustrie.
Aber du kannst doch auch einen BMW verkaufen, indem du nicht mit maximaler Leistung wirbst, sondern vielleicht mit irgendwas anderem.
Ja, natürlich. Also ich meine, in den USA gibt's ja auch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ja. Wie viele Meilen sind das? 60 oder sowas?
55.
Ne? 55? Die Leute kaufen trotzdem dicke Autos.
Ja.
Aber in Deutschland ist es doch immer das Argument, wir brauchen kein Tempolimit, wir dürfen kein Tempolimit auf den Autobahnen haben, weil sonst die Autoindustrie darunter leiden würde.
Freie Fahrt für freie Bürger.
Ja.
Im am stärksten reglementierten System, das diese Republik zu bieten hat, der Pkw-Verkehr. 0331 70 97 110. Was macht eigentlich eine Stadt lebenswert? Christoph aus Reinickendorf.
Ja, Hallöchen.
Hallöchen.
Also prinzipiell finde ich, dass ihr die Fragen gerade ganz schön durcheinander werft.
Ja, wir mehrandieren rum. Sorg doch mal für Ordnung.
Na, ganz einfach ist es auch nicht, aber... Also prinzipiell finde ich, macht es erstmal in jeder Form die Vielfalt, die eine Stadt zu bieten hat, aufgrund einfach auch ihrer Dichte dann natürlich.
Ja.
Meinst
du das jetzt Vielfalt?
In jeglicher Form eigentlich. Also okay. Zum einen natürlich, was vorhin angesprochen wurde, dass du zum einen die Parks und so Grünanlagen auch sehr viele hast, auf der anderen Seite, dass du eben sehr viele unterschiedliche kulturelle Einflüsse hast, dass du unglaubliches großes Spektrum an Möglichkeiten hast, was du tun kannst, was du lachen kannst, was du dir angucken kannst, halt all diese Dinge.
Ja.
Vorhin hattest du, glaube ich, im Raum geworfen, ob es möglich wäre, eine Stadt zu kreieren oder eine Gesellschaft in einer Stadt zu etablieren, in der man zum Beispiel keine Menschen mehr hat, die auf die beknackte Idee kommen, andere Leute, die im Schlafsack schlafen, anzuzünden.
Also eine Stadt so zu gestalten, dass das Gewaltpotenzial minimiert wird. Also dass die Menschen möglichst unaggressiv sind. Wie nennt man das Gegenteil von aggressiv?
Friedlich,
danke. Ich bin ein wenig, also eine Stadt so zu designen, dass die Menschen möglichst friedlich sind.
Ja, ich glaube, das muss man abstrahieren. Ich glaube, das kann man, natürlich birgt eine Stadt ein größeres Potenzial, einfach aufgrund dessen, dass die Bevölkerungsdichte meist relativ groß ist und
klar,
damit man also einfach mehr Individuen hat und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner so bescheuert ist, auf eine Idee zu kommen, halt einfach viel höher ist. Aber
wir lösen das ja auch.
Das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem. Also egal, ob ich jetzt auf dem Land lebe oder ob ich in der Stadt lebe.
Aber was ich ja mache, ist in dem Moment, wo ich in der Stadt so dicht beieinander lebe, gehe ich notwendigerweise ja auch meiner Umwelt viel stärker auf den Geist, als ich das tue, wenn ich auf dem Dorf lebe, wo irgendwie der Abstand zum nächsten Menschen grundsätzlich erstmal 20 Meter beträgt und in der Stadt beträgt er vielleicht 3 Meter. Das heißt, wie nennt man das denn? Ich übertrete halt ständig Grenzen bei anderen Menschen, einfach nur durch meine Anwesenheit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch aggressionsfördernd ist.
Ja, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass Städte auch Idioten anziehen.
Aber also ich meine, also wenn ich ein Problem damit habe, dass irgendwie ich selten mal einen Quadratmeter für mich alleine habe, sondern immer damit rechnen muss, wenn ich mich draußen bewege, jemand anderes mich da irgendwie auch, ja, halt berührt oder halt wirklich mir nahe steht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann bin ich doch aber in der Stadt falsch, oder? Also das ist doch dann, also gerade das ist ja ein Teil der Definition einer Stadt. Also mich in die Stadt zu stellen und sagen, ich möchte jetzt aber hier gerne im Umkreis von 5 Metern für die nächsten 12 Stunden niemanden um mich haben.
Hängt aber natürlich auch immer
stehen, ist doch
sehr von der Stadt ab. Berlin ist eine sehr luftige Stadt, da ist ja sehr viel Platz. Da stößt man ja nicht so oft an Leute. Aber es gibt ja auch Städte, die sehr eng bebaut sind.
Ja,
Athen,
das stimmt.
London, Paris, also das ist ja schon viel enger.
Ja.
Ist ja viel enger
im Raum. Selbst Sydney ist bis auf die, also gerade im Zentrum auch relativ dicht bebaut. Da hast du auch nur Straße, Hochhaus, da hast du auch nicht viel anderes.
Ist die bessere Stadt eine mit Hochhäusern oder eine, die flach gebaut ist? Also Berlin oder was gibt's da? Wo haben wir Hochhäuser?
New York.
New York, genau. Berlin oder New York? Oder Berlin oder Manhattan?
Also es ist, glaube ich, nimmt sich, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, dass wenn man nicht ganz so viele oder nicht nur ausschließlich von irgendwelchen Wolkenkratzern und Ähnlichem lebt, dass man einfach tatsächlich definitiv auch eine bessere Luft hat, vor allen Dingen, wenn man irgendwie noch mit sehr viel Autos hantiert und Industrie. Zum anderen hast du, glaube ich, auch einfach mehr Licht, was, glaube ich, auch noch relativ
wird nicht so früh dunkel.
Nicht so früh dunkel, aber du hast halt noch nicht so viel Schatten, also wenn du den ganzen Tag halt irgendwie
nur... Das meine ich mit, wird nicht so früh dunkel. Also die Sonne verschwindet ja dann hinter Häusern und nicht erst hinterm Horizont.
Ja, okay, ja, stimmt. Ich glaube, das liegt aufs Gemüt auf jeden Fall.
Absolut.
Beziehungsweise begünstigt es dann einfach,
dass du dich wohler fühlst. Ich hatte das jetzt in Athen. Also meine Wohnung liegt im 3. Stock von 3 Stockwerken. Vorne raus ist nichts, hinten raus ist nichts. Das heißt, ich habe eigentlich maximal Licht. Also maximale Helligkeit hier in Berlin. Ja. Und in Athen war ich im 3. Stock eines 7-stöckigen Gebäudes. Und also Athen hat so enge Straßen, das ist wie eine mittelalterliche Stadt eigentlich. Und das aber über eine riesige Stadt gespannt, dieses Ding. Und das war, ich bin morgens um 9 und dachte, oh, es ist erst 6. Weil es einfach noch so dunkel in meinem Zimmer war, weil überhaupt kein Licht irgendwie reinkam, sondern nur du erkennen konntest, dass Tag ist, wenn du rausgeguckt hast und den blauen Himmel gesehen hast. Aber in der Wohnung selber kam nichts an.
Aber es war immer schön warm.
Ja, das stimmt. Kann es übrigens sein, dass du vorhin die Akropolis meintest mit dem Berg mitten in Athen?
Nein, eben nicht. Jetzt fällt es mir wieder ein, Lykabettos.
Okay, gut, weil ich meine, auch von der Akropolis selbst hast du ja auch einen relativ...
Das mag sein, ich habe es, das muss man sich vorstellen, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Griechenland, zum ersten Mal in meinem Leben in Athen. Ich habe es nicht zur Akropolis geschafft. Das, also war zeitlich nicht drin.
Okay.
Sehr ärgerlich.
Musst du nochmal hin.
Es gibt Schlimmeres.
Es gibt ein lustiges Restaurant da um die Ecke, da kann man tatsächlich, da geht man, wenn du essen gehst, die haben halt so eine dichte Frequenz, da, wenn du fertig bist, nehmen wir einfach die Tischdecke und klappen die sozusagen zu mit all dem Besteck und Tellern, was drauf ist, und rollen das ab.
Geil.
Und dann kommt das nächste drauf.
Sowas mag ich. Aber gutes Stichwort, so eine Restaurant- oder Gastro-Infrastruktur ist zum Beispiel mir sehr wichtig. Also ich finde eine Stadt erst dann lebenswert, wenn ich wenig Kompromisse bei der Wahl meines Restaurants machen muss.
Aber also doch das heißt, nur, weil du es weißt, oder? Also ich meine, würdest du tatsächlich das türkische Essen, libanesische Essen, chinesische Essen etc. Vermissen, wenn du gar nicht wirst, dass es existiert? Also, zumindest gar nicht wissen, wie es zum Beispiel schmecken würde.
Gute Frage.
Na, wenn du das nie gegessen hättest, würdest du nicht wissen, wie es schmecken würde.
Richtig.
Das stimmt allerdings. Eben.
Nichtsdestotrotz, sagtest du ja auch, Markus, Vielfalt wäre wichtig.
Ja.
Und das würde ja dann auch die Kulinarik, sag ich mal, einschließen.
Ja, also für mich ist es natürlich auch wichtig, aber ich meine, ich kenne es halt auch, ne? Also das ist halt wieder so die Frage, inwiefern man genauso wie, also vorhin, du hattest gesagt mit der Musik.
Nee,
du hattest sie nicht, du vermisst sie nicht.
Genau.
Ne? Genau. Wo man natürlich ist, du kannst auch auf dem Land rein theoretisch irgendwie jeden Tag zur Schunkelmusik in die Dorfkneipe gehen. Ja. Und hast dann auch jeden Tag Live-Musik, wenn du möchtest und vielleicht irgendwie das Glück hast, dass jemand spielt. Aber das ist natürlich auch nicht das Wahre. Also das ist natürlich dann auch irgendwo wieder die Abwechslung, dass man halt irgendwie heute den Künstler, morgen den Künstler hat und eben halt diese ganzen verschiedenen Eindrücke, weil ich meine, man tickt ja auch nicht jeden Tag gleich und entsprechend hat man halt irgendwie, ist es einfacher, was zu finden, was halt irgendwie auch zu seiner eigenen persönlichen Stimmung und derzeitigen, ich sag jetzt mal, Vorlieben passt.
Ja, das stimmt natürlich,
das aber irgendwie zu bedienen.
Beim Essen, also ja. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt weniger Angebot hätte, würde ich trotzdem Wert auf Qualität legen. Also, ich meine, ich esse auch gern deutsches Essen.
Wie lange bist du in Berlin schon?
Ich meine
Benjamin gerade.
10 Jahre, über 10 Jahre.
Also ich bin knapp 20 hier und als ich hierher kam, war das genau ein Problem. Es gab kein gutes Essen.
Das Essen ist besser, ja.
Ja, es hat sich in den letzten 10 Jahren, ist Berlin...
Aber allgemein in Deutschland ist das Essen besser geworden.
Ja? Das habe ich nicht so gemerkt, weil ich halt nur hier war. Ich komme hier nicht raus.
Du Ärmster.
Ja, schrecklich.
Ja. Nee, aber also auch gutes Essen. Also ich meine, wie definiert sich gutes Essen? Das ist halt doch, ist auch wieder abstrakt eigentlich von der Stadt, meiner Meinung nach, weil ich meine, du kannst auch auf dem Land extrem gutes Essen haben und da wahrscheinlich sogar theoretisch sogar noch eher. Also du wird vielleicht schwierig, das perfekte Sushi irgendwo in irgendeinem Dorf zu finden, einfach weil ja die Infrastruktur halt gar nicht gegeben ist, dass die Person auch vielleicht an die nötigen Zutaten kommt und das nötige Wissen hat und so weiter und so fort. Mhm. Aber dafür sind die natürlich theoretisch viel dichter dran, wenn es darum geht, irgendwelche Obst und Gemüse, Getreide, all diese Dinge halt irgendwie frisch ranzuschaffen, währenddessen wir ja hier, ja, ist ja irgendwie nicht mehr frisch. Also ich meine, das Zeug wird ja über x Stationen natürlich gekühlt und so weiter und so fort, aber so.
Naja, auf dem Land fahren die wahrscheinlich aber auch zu Lidl und kaufen ihre Produkte ein, um dann zu kochen.
Genau, um sich dann einzubilden, sie ein gutes Brot.
Oder zu Aldi oder zu... Ja. Sonst wohin. Aber also, ich meine, was ist denn in Deutschland auf dem Land? Also ich glaube auch nicht, dass die Leute, also auf dem Land jetzt in einer Kleinstadt oder so, glaube ich jetzt auch nicht, dass die Leute, die Infrastruktur ist ja in Deutschland schon relativ gut. Ich glaube jetzt nicht, dass
die Versorgungslage ist nicht gut. Also fahr mal, also das ist, wenn du musst wirklich nur, ich sag mal, 100 Kilometer in die südöstliche Provinz fahren von Berlin aus. Da findest du im Supermarkt praktisch nichts mehr von dem, was ich als ordentliche Lebensmittel bezeichnen würde.
Ja, aber ich glaube, was ich sagen will, wenn ich da in ein Restaurant gehe, glaube ich jetzt nicht, dass die unbedingt auf Märkten einkaufen und vom örtlichen Bauern irgendwie...
Doch. Also ich würde mal behaupten, eben weil es in diesen Supermärkten halt gar nicht so... Also zum Teil gibt es auch gar nicht so viele Supermärkte. Also ich meine, da teilt sich dann irgendwie gefühlt 3, 4, 5 Dörfer, die teilen sich dann irgendwo in der Mitte so ein Aldi oder Lidl oder so irgendein Supermarkt halt. Da gibt es halt noch sehr viele kleinere Läden, Fleischerei hier, Bäcker dort und so weiter und so fort. Und also gerade was zum Beispiel Fleisch angeht, also Holla die Waldfee, da ist es auf dem Land teilweise echt einfach um Längen besser, als was du hier halt irgendwie in jedem Supermarkt kriegen kannst, wenn du da nicht gerade irgendwo horrende Summen hinlegst.
Stimmt, da gebe ich dir recht, wenn man weiß, wo man kauft, das stimmt schon.
Genau, und ich glaube, da ist einfach auch die Kultur, da hätte man in der Hinsicht einfach auch eine ganz andere und die Leute holen dann, die fahren halt auch dann irgendwie meinetwegen jeden zweiten Tag zum Metzger und holen sich dann ihre 4 Scheiben Wurst. Und da ist dann die Qualität teilweise schon wirklich schon besser als das, was du hier kriegst. Aber es ist halt wieder die Frage, wo gehst du hin? Du kannst natürlich hier genauso wie dort Glück haben, sage ich jetzt mal, oder halt einfach Pech haben. Ne? Also. Aber was für mich auf jeden Fall relativ wichtig ist, aber was halt nicht unbedingt an dem Attribut oder an der Definition einer Stadt geknüpft ist, ist tatsächlich auch einfach die Lage einer Stadt. Also die Lage des Ortes an sich. Also ich kann mich zum Beispiel an Canberra erinnern. Da liegt ja so mit trostlos mitten im Nirgendwo.
Ja, Berlin ja auch.
Stimmt.
Nö. Also könnte eine Stadt irgendwo blöder in Deutschland liegen als Berlin?
Inwiefern? Also was ist
also sehr schön. Ja, man ist immer von allem weit weg.
Ja. Das ist auch eins meiner großen Probleme, das ich mit Berlin habe. Man ist am Arsch der Welt, ja.
Also, was ist denn für dich von hier aus am Arsch der Welt?
Andersrum gefragt, welche Stadt liegt besser? Frankfurt am Main beispielsweise liegt besser.
Köln liegt besser.
Köln liegt besser. München liegt besser.
Ja, aber also ich meine besser, du brauchst ja einen Bezugspunkt.
der Bezugspunkt ist wirklich, was ist eigentlich, wenn ich aus der Stadt rausfahre? Also was ist erreichbar? Wo bin ich als nächstes? Und da ist dann natürlich auch wieder, jetzt kommst, sagst du wieder, ja hier, dann differenzier mal ein bisschen und du hast recht. Ich orientiere mich wenig nach Osten, ich orientiere mich viel nach Westen und nach Süden. Und wenn du West- und Süd orientiert bist, also was weiß ich, einen Bezug zu Italien hast, zu Spanien hast, einen Bezug zu Großbritannien hast,
Frankreich
hast, dann ist Berlin halt am Arsch der Welt. Berlin ist, in meiner Wahrnehmung, liegt Berlin am Rande Europas. Und darum muss ich immer so lachen, wenn die Berliner Politik und Stadtmarketing sagen, ja, wir liegen mitten in Europa hier. Weil ich denke, ja, das mag ja sein, wenn man so irgendwie Fäden von keine Ahnung, vom Nordkap und von Tallinn oder sowas zieht, aber so richtig für mein Lebensgefühl zum Beispiel liegt Berlin überhaupt nicht mittendrin, sondern am Rand. Ja.
Ja gut, also ich meine, klar, wenn du von hier nach Frankreich willst, bist du natürlich wesentlich weiter weg, als würdest du irgendwie von Frankfurt am Main oder von Köln, Bonn nach Frankreich wollen.
Ich habe das Gefühl, dass jetzt von Frankfurt, also ich bin in Köln geboren und habe in Frankfurt gelebt ein paar Jahre auch. Und also da hatte ich halt immer das Gefühl, dass auch wieder die Vielfalt, die du nennst, leichter zu erreichen war. Also ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich aus Berlin rausfahre 2 Stunden, da sehe ich immer noch dasselbe.
Ja. Also wenn du denn wieder, wenn es darum geht, was du für Landschaft siehst, obwohl wahrscheinlich Leute aus dem Spreewald, die das jetzt irgendwie ziemlich krumm nehmen werden.
die sollen mal anrufen.
Ja, dann ruf doch mal hier an und sagt mal, warum der Spreewald lebenswert sein soll, weil immerhin ist ja keine Stadt, es geht ja um Stadt.
Ja, aber also ich meine, wir haben zumindest was Klima angeht, was eben halt auch irgendwo das Grün angeht, haben wir hier irgendwie, wir haben tatsächlich was, ja. Also es gibt Städte, die irgendwo, wir haben auch tatsächlich ja irgendwie die Spree, auch wenn es jetzt irgendwie nicht das sauberste Gewässer ist, Müggelsee, Wannsee, also wir haben mal ein paar Gewässer drumherum.
Was die Lebensqualität und Naherholung und sowas in Berlin angeht, in einer Stadt angeht, halte ich Berlin für fast unschlagbar.
Ja, eben.
Das Problem ist, dass wir halt eine unfähige Verwaltung haben, die vom Kopf her stinkt. Also das ganze Parlament und Senat und so, das ist alles ein Riesenproblem in dieser Stadt. Also das fängt schon da an, wo wir ein Halbtagsparlament haben, die Legislative für fast 4 Millionen Menschen zu sein. Das kann schon nicht gehen. Aber sonst, also im Prinzip ist Berlin perfekt aufgestellt. Also wir haben ja eine eigentlich ideale Verkehrsinfrastruktur, sowohl für Privatverkehr, also oder Kraftverkehr, als auch ein öffentlichen Personennahverkehr.
Fahrradfahren ist auch okay?
Nein. Fahrradfahren ist eine Katastrophe in Berlin.
Nee.
Ich finde das nicht. Eine absolute Katastrophe. Was für Strecken fährst du?
Ich fahre viel Fahrrad. Ich fahre eigentlich nur Fahrrad.
Ich auch.
Und ich finde es in Ordnung.
Es ist in Ordnung, aber ich finde es trotzdem katastrophal.
Ja, verglichen mit Kopenhagen oder mit Amsterdam ist es natürlich
auch verglichen schlimm. Auch verglichen mit dem, was eigentlich möglich wäre und was auch nötig wäre. Das ist so das Problem.
Da gebe ich dir recht.
Ich fahre regelmäßig von Tempelhof nach Potsdam, also hier zur Arbeit. Da gibt's streckenweise keine Fahrradwege.
Ja, ich gebe dir recht, aber dafür ist es trotzdem in Ordnung. Auch verglichen mit anderen deutschen Städten.
Stimmt.
Ist es wirklich
absolut, ja.
In Ordnung. Und verglichen mit anderen europäischen Städten, ausgenommen Kopenhagen und Amsterdam.
Ja, wobei, musst du als Fußgänger ja um dein Leben fürchten. Also von daher.
Wo, in Kopenhagen?
Amsterdam zumindest.
Echt?
Wegen der Radfahrer. Also, das ist ja. Also ich meine, gut, hier musst du auch aufpassen, aber hier fahren sie ja auch, die Fahrradfahrer teilweise. Aber es ist, glaube ich, je nachdem, wie man fragt, der Autofahrer flucht über die Fahrradfahrer, der Fahrradfahrer flucht über die Autofahrer. Und der Fußgänger flucht über beide. Aber ich glaube auch nicht, dass du mit Tempo 30 irgendwie jetzt Pflicht in der Stadt irgendwie, ich glaube sogar, das wäre sogar relativ kontraproduktiv, zumindest solange du dann nicht irgendwie sicherstellen kannst, dass du die Massen an Menschen irgendwie noch anderweitig bewegen kannst.
Weil warum? Warum wäre das kontraproduktiv?
Weil du so viel Dynamik rausnimmst.
Nö.
Doch. Also
guck dir mal die Durchschnittsgeschwindigkeit in unseren Städten an, die liegt weit unter 30. Also
gut, die würde dann wahrscheinlich noch weiter sinken.
Ich weiß es gar nicht. Würde sie das wirklich?
Vermutlich schon.
Warum sollte sie?
Naja, weil die Spitzengeschwindigkeiten ja natürlich dann weg sind. Die werden ja gesenkt.
Okay.
Dann würde die Durchschnittsgeschwindigkeit schon noch weiter sinken, denke ich.
Wobei jetzt die Frage wäre, ob das müsste man jetzt wirklich mal jemanden fragen. Wann bin ich mal wieder bei den Verkehrsleuten in Braunschweig? Das wäre mal interessant. Möglicherweise wird aber dadurch, dass die Spitzengeschwindigkeit sinkt, der ganze Verkehr flüssiger gehalten, weil nicht so viel gebremst wird, weil nicht so viel, ne, also weiß ich nicht.
Nein, ich glaube, das ist, also ich meine, das fand ich auch, also das ist ja auch so eine Kulturfrage, ne? Also was gerade was Autofahren angeht. Bei uns ist es ja zum Beispiel so, wenn es irgendwie grün wird, ich sage jetzt mal, da fährt der Erste los, wenn der Zweite wartet, bis der Erste losgefahren ist, dann fährt der Zweite los, dann der Dritte, dann der Vierte. Ja. Da kommen ja irgendwie bei jeder Ampelschaltung 3,5 Autos rüber und danach ist er wieder rot. Ja. Und in anderen Ländern ist es ja tatsächlich Sitte, wenn es grün wird, fahren die alle los. Und wenn du halt nicht losfährst, dann hast du halt tatsächlich ein Problem, weil der hinter dir wird dir dann definitiv hinten drauf fahren, weil, ja. Aber da kommen halt auch tatsächlich, da ist halt mehr Bewegung drin, ne? Da kommst du halt auch irgendwie schneller voran, weil einfach viel mehr Leute gleichzeitig dann auch tatsächlich fahren. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, wenn du den Verkehr weiter entschleunigst und nicht dafür sorgst, dass du irgendwie, weil ich meine, die Menschen, naja gut, das ist vielleicht eine Erziehungsfrage,
also dass wenn
die
ich,
Leute wissen, dass sie einfach länger brauchen.
Genau, und wir reden ja nicht über eine halbe Stunde, die es länger dauert, sondern vielleicht über 5 Minuten oder 10 Minuten. Und der Preis, das ist der Preis, den wir dafür bezahlen würden, dass unsere Stadt wesentlich leiser würde und vor allen Dingen auch gelassener würde, weil halt nicht irgendwelche Bekloppten mit 70 da fahren, wo 50 ist.
Kopenhagen hat ja was gemacht, also ich glaube, es war in den 80er Jahren. Mhm. Das war auch mal eine ganz normale europäische Stadt mit viel Autoverkehr und die haben die ganzen Ausfallstraßen vom Zentrum, haben die alle quasi, die waren zum Teil vierspurig, da haben die einfach komplett eine Spur weggenommen,
ja.
haben die zu Radspuren gemacht.
Meine Forderung seit langem.
Und die Autos hatten dann nur noch eine Spur.
Ja.
Und das ist zum Teil immer, das ist meistens immer noch so. Und die haben einfach die Autofahrer dazu gezwungen, Rad zu fahren.
Ja.
Und die Autofahrer haben dann gemerkt, stehe ich ja im Stau morgens zur Arbeit, ich komme nicht voran und die Fahrradfahrer fahren alle mir vorbei.
Ja.
Und parken kann ich auch nicht mehr, weil sie die Parkplätze auch gleich weggemacht haben. Und so haben die Leute zum Radfahren gezwungen. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Quote, da müsst ihr mal nachgucken. Ich glaube 45% Radfahrquote in Kopenhagen.
Ich finde das absolut grandios.
Sensationell. Ja,
fordere ich seit Jahren, dass ich sage, jede Straße, die mehr als eine Spur in eine Richtung hat.
Weg.
Weg. Genau, Spuren
und
weg,
schön
freimachen für Fahrradfahrer. Wenn du parken willst, ja, dein Problem.
Die haben natürlich noch so einen Bordstein eingebaut, dass die Autos nicht auf die Radspur kommen.
Klar, musst du.
Weil das ist ja bei uns oft ein Problem. Das machen die bei uns auch zum Teil, dass die aus vierspurigen Straßen zweispurige machen und dann rechts eine Radspur machen. So in der Dudenstraße beispielsweise haben sie das gemacht. Aber auf die Radspur kann man immer noch schön drauf fahren. Da steht immer ein DHL-Auto.
Ja, wobei die DHL-Autos meistens die sind, die nicht auf diesen Spuren stehen, sondern ein bisschen Platz lassen noch, habe ich festgestellt.
Ja.
Also das ist mir irgendwann mal aufgekommen. Ich dachte, komisch, die DHL-Fahrer sind immer die, an denen ich noch rechts vorbeikomme.
Und diese
Fahrradspuren sind aber die sichereren.
Ja, also, genau.
Wenn man außer wenn man so baut wie Kopenhagen, weil da ist es dann halt so groß gebaut und so abgegrenzt vom Autoverkehr, dass es nicht mehr problematisch wird. Ja, ja, aber das sowas finde ich cool. Das fände ich halt auch modern und zukunftsweisend. Ja. Markus nicht, ne? Markus, bist du Autofahrer eigentlich?
Aber,
Markus, Christoph, warum sage ich immer Markus? Hier hängt noch Markus in der Leitung, darum konnte ich sie immer
so, ja,
muss mal umstellen hier.
Nee, also ja, ich habe eins, aber ich benutze es eigentlich so gut wie nie.
Warum verkaufst du es nicht?
Weil es mir nicht gehört, ich nutze es nur. Ah. Dadurch, dass ich halt einfach mit dem ÖPNV fahren kann und das einfach wesentlich schneller ist, wenn ich einmal natürlich die Stadt muss.
Schöner Tweet an uns. In einer lebenswerten Stadt fahren die Reichen U-Bahn und nicht die Armen Auto. Muss man ein bisschen drüber nachdenken.
Muss ein bisschen denken, ja.
Ja. In einer lebenswerten Stadt fahren die Reichen U-Bahn und nicht die Armen Auto.
Ja.
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 Ja. Er hat, ja. Nee, hat 3 Sekunden gebraucht.
Ja, ja, das braucht ein bisschen, ne? Also das Problem ist halt, wenn der öffentliche Nahverkehr in der Stadt im Wesentlichen ein Unterschiedstransportmittel ist oder sowas, ist das halt auch unattraktiv.
Hm. Okay, so hätte ich das nicht interpretiert tatsächlich.
Sondern wie?
Ich war auch erst auf dem sozusagen materiellen Reichtum im Sinne von wer hat das Geld. Bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass der Arme sozusagen die arme Sau ist, die mit dem Auto fahren muss, wie auch immer. Jetzt unabhängig davon, was der Kontostand sagt. Und derjenige, der mit den Öffentlichen fährt, tatsächlich einfach dann, also einfach so eine Einstellungssache sozusagen.
Ach so, verstehe.
Derjenige, der auf der Gewinnerspur ist, weil er halt irgendwie mehr oder weniger teilweise auch relativ entspannt, wenn das denn. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber
Reichtum im Sinne von Bereicherung.
Genau.
Ah, okay. Nee, so habe ich das jetzt gar nicht verstanden. Weil was mir schon auffällt, ich bin gelegentlich in London, also ich versuche da einmal im Jahr hinzufahren, weil ich das so toll finde. Okay. Was mir da wirklich auffällt im Vergleich zu Berlin ist, dass die Tube ist klassenlos. Also in der Tube stehen alle Klassen, die britische Gesellschaft zu bieten hat, stehen in der Tube nebeneinander und nehmen Rücksicht aufeinander. In Berlin habe ich nicht das Gefühl. In Berlin habe ich immer wieder das Gefühl, dass der öffentliche Nahverkehr im Wesentlichen von Studenten und von Armen benutzt wird.
Hm.
Ich mag mich täuschen, das mag auch nur auf den Linien so aussehen, auf denen ich regelmäßig verkehre. Aber mir kommt es so vor, als wäre so die Mittel- und Oberschicht, als würde die nicht in U- und S-Bahn unterwegs sein.
Aber in London geht's nicht anders. Das ist auch ein Grund. In Berlin kannst du überall mit dem Auto hinfahren, du kannst überall parken und in London nicht. Du kannst in London nicht mit dem Auto in die Stadt reinfahren. Das geht einfach nicht.
Ja, aber wenn du in London das Geld hast, kannst du doch einfach ein Taxi nehmen.
Ja, aber du stehst im Stau. Du stehst ja immer im Stau.
Das war jetzt ja nicht, ich meine, du kannst doch, also ja, klar, okay. Aber also ich weiß nicht, also inwiefern man tatsächlich den Leuten ansehen kann, dass sie ein dickes Portemonnaie haben oder nicht.
Ich meine, klar, wie oft siehst du Leute im Anzug in Berlin in der U-Bahn?
Ja. Wie oft siehst du Leute in Berlin in der U-Bahn, die sich komplett daneben benehmen? Und ich glaube auch, dass das ist, dass Bildung, Einkommen und Sozialisationsgrad eng miteinander verbunden sind.
Naja, also ich sehe schon, also gerade wenn du früh morgens irgendwie zur Arbeit fährst oder so, dann siehst du doch schon einige, die mit Anzug durch die Gegend fahren.
Wir arbeiten zu den falschen Zeiten, fällt mir
offensichtlich,
auf.
Offensichtlich, ja.
Oder wir fahren die falschen Linien, Holger.
Ihr wohnt einfach an den falschen Stellen.
Wo wohnst du? Reichdorf, okay. Ja, da wohnen ja nur die Reichen.
Natürlich, wir wohnen nur die Bonzen. Ja, es ist auch bekannt dafür.
Die MV-Bonzen da oben, ne?
Ja, ja, wir haben so viele, wir mussten dafür Plattenbauten hinstellen.
Findest du Berlin lebenswert, Christoph?
Ja. Also es gibt tatsächlich Dinge, die mich auch, ich sag jetzt mal, stören. Aber mir ist noch keine Stadt untergekommen, wo ich gesagt hätte, da gibt es nichts, was mich stört. Und wenn ich das dann tatsächlich irgendwie alles so miteinander vergleiche, ist das tatsächlich schon eine ziemlich angenehme Stadt.
Ja. Bei mir ist es auch gerade so, ich bin damals Ende der 90er nach Berlin gekommen, weil ich Berlin so geil fand. Mhm. Und habe dann nach ein paar Jahren habe ich so die Faxen dicke gehabt, weil es eben extrem rücksichtslos war und auch teilweise noch ist, dieses Versiffte, also es ist ja wirklich überall, wenn du beispielsweise nach München guckst oder so, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, also hier liegt überall Müll rum, ständig auf allen Fahrradwegen liegen Scherben und keiner räumt sich, ich könnte die Litanei jetzt ewig fortsetzen, und ich habe jahrelang Berlin wirklich gehasst und mir gewünscht, ich könnte hier weg.
Und dann bist du nach Frankfurt gegangen.
Nee, interessanterweise habe ich Berlin hassen gelernt, als ich regelmäßig zwischen Frankfurt und Berlin hin und her gependelt bin.
Wegen der Deutschen Bahn?
Nee, da habe ich die Deutsche Bahn hassen gelernt. Aber das ist wieder mal noch ein anderes Thema. Nee, es ist einfach, ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich in Frankfurt schlecht angezogen in den ICE einsteige, steige ich in Berlin gut angezogen aus und habe mich zwischendurch nicht umgezogen. So, das war so diese, und alles, was da mitschwingt. Also das ist jetzt nicht nur bezogen auf Kleidung, sondern alles. Umgang, Höflichkeit und sowas.
Ja, wobei ist einfach eine andere Mentalität, ne, teilweise. Also klar,
was du gerade sagtest, um den Satz oder den Gedanken kurz zu Ende zu bringen, was du gerade sagtest, das ist eigentlich schon, wenn du das vergleichst, was kriegst du in anderen Städten und welche Abstriche musst du in anderen Städten machen, ist Berlin der lebenswerteste Ort der Republik. Ja, ganz eindeutig. Und ja, also es ist was mich sehr irritiert. Also ich habe vor, weiß ich nicht, ungefähr 2 Jahren angefangen, meinen Frieden mit Berlin zu machen und fürchte jetzt, dass ich hier nie wieder wegkomme.
Das geht mir schon länger so.
Schwein gehabt.
Ja, wenn es danach geht, geht mir das schon immer so.
Bist du hier geboren?
Ja.
Ein echter Berliner, guck mal, Benjamin.
Ja, und Berlin hat kein bisschen Schweinerei.
Aber man hört's.
Ja, so ein bisschen.
Ja.
Sag mal, was findest du in Berlin am lebenswertesten? Also was gibt für dich denn?
Ja, also für mich ist es tatsächlich mit auch, dass es immer noch wirklich sehr grün ist. Also ich finde es halt, ist halt für mich relativ wichtig, einfach, dass wenn, keine Ahnung, wenn es einmal wieder zu viel ist oder was auch immer, dass du dich einfach irgendwo hinsetzen kannst, halbwegs deine Ruhe hast. und irgendwie ja nicht so das Gefühl hast, irgendwie mitten in einer Großstadt irgendwo auf einer kleinen Verkehrsinsel zu sitzen und um dich herum fahren einfach nur die Autos rum. Hm. Und wir haben einfach unglaublich viele Parks und ja alles Mögliche, was irgendwie in diese Richtung geht hier, ja quasi immer jeweils immer einen Steinwurf entfernt. Ja, das ist halt mir, wie gesagt, tatsächlich sehr wichtig und das finde ich sehr, sehr, sehr entspannt.
Du hast noch nie in einer anderen Stadt gewohnt?
Gewohnt nicht, temporär, sag jetzt mal, kennengelernt, aber schon diverse Städte. Also auch weltweit.
In welcher würdest du am liebsten leben wollen? Berlin, ja, du bist hier geboren. Leute, die in Berlin geboren sind, brauchst du überhaupt nicht zu fragen.
Berlin ausgenommen.
Berlin ausgenommen. Nee, das kannst du, das sind Fragen, die können Berliner nicht beantworten.
Lass uns mal, versuchen wir es mal.
Okay, eine Chance.
Siehst du?
Ich meine, es ist insofern schwierig jetzt, dass Berlin jetzt natürlich, da ist das tagtäglich erlebt, den größten Eindruck hinterlassen hat und ja. Ich gerade versuche, Revue passieren zu lassen, welche Städte mir denn sonst noch so untergekommen sind und wo es denn da jetzt wie wo aussah. Also ich weiß, dass auf jeden Fall beispielsweise Paris nicht unbedingt das Stadtzentrum, das ist auch ziemlich dicht, aber an sich auch eine relativ schöne Stadt war. Hatte natürlich wieder andere Probleme, was aber halt teilweise auch sprachlich war. Ja, und dafür kann die Stadt jetzt an sich halt erstmal nicht. Adelaide war noch sehr schön. Mhm. Die ist auch relativ grün, hat kaum Hochhäuser beispielsweise auch.
Es ist halt auch wirklich schwierig, weil das, was Berlin ja auch so besonders macht, ist, du hast eine vergleichsweise sichere, vergleichsweise gut instand gehaltene westeuropäische Großstadt in einem unfassbar wohlhabenden Land. Die Infrastruktur funktioniert einigermaßen. Du hast die besten Konzerthäuser, du hast die besten Theater, du hast von allem das Beste, es ist die Hauptstadt, du hast zwei riesige Universitäten.
Es ist nicht so teuer.
Das wollte ich jetzt sagen. Und das Leben hier ist halt so grotesk billig, als wärst du in irgendeinem Schwellenland. Ich habe jetzt absichtlich etwas übertrieben. Aber es ist halt immer noch, also selbst mit den steigenden Mieten und Verdrängung, Gentrifizierung und was es da alles gibt, es ist immer noch gemessen daran, was für eine Metropole wir eigentlich sind. Also ich sage immer, Berlin ist die einzige Großstadt der Bundesrepublik. Alles andere sind nur große Städte. Gemessen daran ist das Leben hier einfach lächerlich günstig.
Das kannst du mit London oder anderen Großstädten nicht vergleichen, das hat sich unterschiedlich.
Und das ist halt der Preis, den man in allen anderen Städten zahlt. Also wenn man mich fragen würde, so wo würdest du am liebsten nehmen, würde ich auch eigentlich spontan sagen, London. Und wenn ich dann drüber nachdenke, wie sehr ich mir den Arsch aufreißen müsste, nur um da ein Dach über dem Kopf zu haben, weiß ich schon, dass ich da gar nicht hin will.
Also wenn ich meine Freunde angucke, die in London leben, die sind nur am ackern, um sich ihre Wohnung leisten zu können.
Und dann wohnen sie meistens noch nicht mal alleine da drin. Ne?
Und haben Teppichboden im Bad.
Das hatte meine Oma auch. Oh, am besten noch so vorm Klo, ne? Wo dann immer der Tropfen, der letzte.
Ja, aber ich hab zwischen auch mal jemanden kennengelernt, der hat in London auch gearbeitet, für Google damals. Ich weiß nicht, ob die da noch für arbeitet, keine Ahnung. Und die hat auch gesagt, also so alleine so der Leben und so, ja, okay, kann man irgendwie machen. Aber sobald du dann irgendwie auch eine Familie hast oder so, kommt sie wieder zurück nach Deutschland.
Ich vergrößere jetzt gerade mal unsere intime Gesprächsrunde. Wir haben ja sowieso nicht so viele
Anrufe.
Ich habe jetzt so oft Markus gesagt, dann können wir den auch mit reinholen in die Kneipe, habe ich gerade. Hallo Markus.
Servus, ihr zwei, drei.
Aus Kamen, das Kamen im Ruhrgebiet?
Das Kamen im Ruhrgebiet, von der A2, genau.
Klar, Kamener Kreuz, genau.
Genau.
Markus, das ist Christoph, das ist Markus. Servus. Das ist Ben, ich bin Holly, hallo. Was klackt denn da?
Das ist mein Tourette.
Ach, du bist das. Okay, alles klar.
Genau.
Was macht eine Stadt lebenswert?
Also eine Stadt macht lebenswert, finde ich, weil ich komme aus einer kleinen Stadt. Ich habe in Berchkam gewohnt, das liegt nebenan. Das ist eine kleine Stadt und da gibt es eigentlich, als ich klein war in den 90ern, gab es da vieles, Spielplätze für kleine, Bolzplätze für die mittlergrößeren, Basketballplätze für die ganz großen. Und heute, wenn ich da hingucke, ist nichts mehr. Da gibt es zwar einen riesen kleinen Acker mit so zwei Törchen. Dann gibt es dann über noch so ein Basketballkörbchen mit so einem klassischen Basketballkorb und da ist nichts mehr für die Großen und Kleinen. Also das gehört zu einer Stadt, gehört eigentlich wirklich was für die Jugend, für die Kleinen und für die Großen.
Also das muss einfach sein. Das gab's und das gibt's nicht mehr.
Genau.
Und warum gibt es das nicht mehr?
Das müsste man den Bürgermeister fragen, von welcher Kamera es immer gibt, keine Ahnung.
Es könnte, Kahn, wo ich jetzt, könnte aber auch ja, eine Entwicklung sein, es gibt ja diese sehr, wie ich finde, bedenkliche Entwicklung, dass die Aktionsradien von Kindern immer kleiner werden.
Naja, aber es gibt noch Kinder in dieser Stadt, also deshalb sollen auch mit dem mal so.
Ja, aber die Frage ist, wie weit entfernen die sich jeweils von ihrer Wohnung?
Von ihrem Fernseher, meinst du?
Nee, nicht von ihrem Fernseher, sondern von ihrer Wohnung. Also es gibt wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Zahlen darüber, wie über die Jahre und Jahrzehnte die Aktionsradien von Kindern immer kleiner geworden sind. Wo vor 50 Jahren ein Kind sich wirklich 10 Kilometer beispielsweise, jetzt nagel mich nicht fest, 10 Kilometer um seinen Wohnort herum bewegt hat, bewegen die sich heute nur noch 500 Meter und dann flippen die Eltern aus. Und wozu sollst du dann irgendwo zentrale Bolzplätze hinmachen, wenn eh keiner mehr kommt?
Ja, das stimmt, hast recht.
Also vielleicht hängt es damit auch zusammen.
Aber ja, ich meine, also wenn ich mir angucke, zum Beispiel also hier zum Beispiel um die Ecke gibt's einen Bolzplatz, der ist eigentlich jeden Tag, wenn du dran vorbeiläufst, gut besucht. Ja? Also daran kann es jetzt nicht unbedingt liegen, außer du sagst jetzt, gut, hier ist die Bevölkerungsdichte wieder so groß, dass auch im Radius von im Kreis von 500 Metern ausreichend Kinder sind, dieses Ding besuchen.
Also kann ich beurteilen.
Vielleicht liegt es auch an den, man sagt ja immer, die klammen Kommunen im Ruhrpott.
Ja,
genau.
Vielleicht ist einfach kein Geld da. Ja. Das kann natürlich auch sein.
Occam's Razor sagt, das ist der plausibelste Grund, ja.
Und das macht ja eine Stadt auch lebenswert, wenn investiert wird, wenn Infrastruktur da ist.
Ja, stimmt. In Berchtesgaden zum Beispiel ist das Problem, da gibt es an jedem Kreisverkehr gibt's da eben so einen komischen Leuchtstab, was dann eben Lichtkunst genannt wird. Bei uns in Berchtesgaden die größte Ehrung ist die Halde, sogenannte Halde. Das ist irgendwie an die 500 Meter oder sowas hoch, da ist so ein komischer Leuchtstab da oben drauf und dann gesagt, das darf die Stadt komischerweise Geld für solche Spielplätze oder sowas nicht.
Ist ja Kunst.
Ja, die Kunst, die braucht aber keiner.
Sagst du?
Der Künstler braucht sie.
Ja, der Künstler braucht sie, aber ich meine, ich als Person muss jetzt nicht an so einem Kreisverkehr dran langfahren und so ein komisches Leuchtstäbchen mir da angucken.
Natürlich.
Oder halt auch bei uns am zentralen Busbahnhof in Berchtesgaden ist so ein komisches Dingens, da werden die berühmten Stars werden da projiziert und in so einem Rondell werden so Stars projiziert. Das lenkt die Busautofahrer ab oder nicht?
Das ist auch was, also ich finde eine werbefreie, also eine außenwerbefreie, werbungsfreie Stadt einen lebenswerten Ort.
Ja, echt, das stört mich gar nicht.
Ich finde das unerträglich. Ja? Diese ständige, also ich empfinde das als ständigen Übergriff, was Werbung macht. Also ich habe schon einen sehr guten Spamfilter in meinem Kopf. Also ich sehe schon sehr, sehr viel nicht. Aber trotzdem, wo du gerade sagtest, Leuchtstäbchen, also diese LED-Plakate, die mittlerweile überall stehen, die du gar nicht mehr ignorieren kannst, wenn du im Dunkeln unterwegs bist.
Ich guck das mal bei. Also gut, das macht mich völlig...
Also bei uns in Cannes gibt es Gott sei Dank noch nicht diese komischen LED-Plakate, so wie sie das aus Tokio oder sowas kennen.
Ja. Also die ganz großen, nee, so ganz große haben wir auch noch nicht, aber so mitten auf der Verkehrsinsel stehen die bei uns schon rum. Aber das ist zum Beispiel
In Berlin war ich jetzt einmal vor knapp 4-5 Jahren zur Klassenfahrt, also da habe ich das noch nicht so was gesehen. Aber gut, mitten in Berlin steht das Vomorator, ist auch ein Anziehungspunkt. Also wenn das Ding beleuchtet wird, ich glaube, da werden Schlangen von 50 Kilometer Stau, um das Ding zu sehen.
Wie ist es denn bei euch mit Werbung, Christoph, Markus? Wollt ihr Werbung in der Stadt haben oder ist euch das auch egal?
Also im Prinzip, also es gibt wenige Werbung, wo ich tatsächlich sage, irgendwie die ist irgendwie witzig oder irgendwie sowas in die Richtung. Also die, wo man sagt, die spricht einen irgendwie so ein bisschen an.
Ich finde Werbung halt immer schlimm, ne? Also prinzipiell, weil Werbung versucht immer ein Bedürfnis zu wecken, das ich nicht habe, um mir Sachen zu verkaufen, die ich nicht brauche. So, genau. Das heißt, ich habe ein sehr gestörtes Verhältnis zur Werbung. Also ich halte das immer für einen Übergriff, egal wie gut sie gemacht ist.
Das ist halt die Frage. Also, wenn du dich natürlich jedes Mal dazu genötigt fühlst und sagst, okay, also diese Person oder was auch immer, diese Firma möchte jetzt unbedingt, dass ich dieses Zeug kaufe, was sie da gerade bewirbt, dann ist es irgendwie immer ein Übergriff. Aber ich meine, wenn du es dir einfach anguckst und
du unterstellst, dass ich das kann. Also du unterstellst, dass wir mündig genug und stark genug sind, diesem Druck nicht.
Also ich behaupte mal, ich kann vorbeigucken an Werbung. Aber
ich behaupte, dass du das nicht kannst.
Also ich würde jetzt
mal die sagen, wir haben ein Thema für die nächste Sendung. Wir haben ein Thema für unsere nächste Sendung, oder? Reden wir über Werbung.
Wir können über Werbung
reden. Ja? Im Oktober
nicht dabei.
Bin ich dabei.
Ich bin dabei.
Ja, also prinzipiell finde ich Werbung eher lästig, tatsächlich auch. Wobei, was ist Werbung, was sind Hinweise? Also
ja, okay, Push-Werbung, ne? Also die Werbung, die dich, die ungefragt kommt und was anderes als lokale Angebote eines lokalen Lokals.
Genau, okay.
Also klar, wenn die Pizzeria draußen stehen hat, hier heute die große Pizza nur 3 Euro, das ist, finde ich, völlig in Ordnung, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn irgendwo ein Plakat hängt, wo steht, unser Auto ist viel besser wie das Auto deiner Mutter, das genau. Finde ich halt unnütz.
Apropos, da habe ich jetzt heute irgendwas gelesen, wo du gerade deine Mutter sagst. Wo du gerade deine Mutter sagst, habe ich irgendwas gelesen. Wir haben nicht, da stand irgendwie wohl an so einem Bahnhof oder U-Bahn-Haltestelle irgendwie, irgendwas so ein Schild, ja, wir fahren nicht überall hin und wir kaufen Sachen für dich und wir sind trotzdem besser als deine Mutter. Irgendwie, was fand ich auch komisch, dass man irgendwie so ein Werbeschild da irgendwie aufblinkt und mit dem Endsatz, wir sind besser als deine Mutter, Elvin. Das ist irgendwie komisch.
Das ist aber gar nicht unser Thema. Unser Thema ist, was macht eine Stadt lebenswert?
Danke.
Ihr könnt auch gerne anrufen. 0331 7097 110. Martin aus Kamen, ist Kamen lebenswert?
Markus, aber.
Markus,
Entschuldigung. Markus. Hier Christoph, ich sag schon mal Tschüss, weil so langsam rufen noch ein paar Leute an. Vielleicht füllen wir die Sendung auch nochmal mit anderen als euch beiden. Okay, bis dann. Schönes
Wochenende. Danke für deinen Anruf.
Tschüss.
0331 70 97 110. Benjamin hat es gerade schon gesagt. Was macht eine Stadt lebenswert? Fragezeichen.
Markus.
Also eine Stadt lebenswert macht, würde ich sagen, also auch wie attraktiv die Stadt ist, also sprich wie eben die Gebäude aussehen oder beziehungsweise auch die ganzen Städte, wie die Innenstädte aussehen mit Sachen Müll etc. pp.
Aber ist Kamen, also ich war nie da, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Wie groß, wie viele Einwohner gibt's?
In Kamen gibt's, glaube ich, sagen wir rund 60.000.
Und ist es eine lebenswerte Stadt, findest du?
Also ich wohne seit 2 Jahren in Kamen und da gibt's eigentlich eine gewisse Straße, die man meiden sollte.
Warum?
Und eine Straße, weil das ist wohl die Drogenstraße, rechts hinten wohnen alle Drogenjunkies und etc. Also das sollte man wohl wahrscheinlich wohl eher meiden. Mhm. Und es gibt auch eine Straße, da ist wohl das High Life, da ist wohl irgendwie jeden Tag jeden Abend irgendwo auf Party, das sollte man schon eher nicht meiden, also eher dahin gehen. Also
ja, je nachdem, was man will, ne?
Genau. Also ich bin eher so ein ruhiger Typ, das heißt, ich mache also wohl in meiner Hütte mal irgendwo so Party, wenn es am Morgen mal sein muss, aber sonst eigentlich eher so weniger.
Also Kamen, du sagst, Kamen ist lebenswert.
Genau, Kamen ist lebenswert, weil hier gibt es auch seit neuestem so ein Einkaufszentrum, nennt sich Kamen Quadrat. Und das ist das einzigste Dingens, wo 2 Läden hier in Kamen bis 22 Uhr geöffnet haben.
Ah, und seit es das gibt, gibt es keine Läden mehr in der Innenstadt?
Seitdem es gibt, das gibt es Leben in der Innenstadt, weil das Café Extrablatt ist nämlich direkt daneben und seitdem ist richtig hier los, was los in Kamen. Also sonst haben die Läden alle schon um 20 Uhr zugemacht und seitdem das da ist, gibt es Highlight in Kamen.
Ja gut, aber es ist ja häufig auch so, dass irgendwo ein Einkaufszentrum hingestellt wird und dann machen die Läden in der Innenstadt zu, die Fußgängerzone stirbt aus und dann ist für viele Menschen die Stadt nicht mehr lebenswert.
Ja, also es gab hier in Kamen 3 Nettos, jetzt gibt es noch einen, ich nehme Kaufhaus. Die anderen 2 wurden zugemacht, dann gab es zig Beschwerden, ja toll, unser Netto macht zu, bla bla, jetzt haben wir keinen Moment noch einzukaufen, also fahren wir in der Stadt.
Was fehlt dir denn eigentlich in Kamen?
In Kamen fehlt mir, was ich gerade schon angefangen habe, für Erwachsene so ein Bolzplatz oder so ein Basketballfeld, so richtig schön mit 2 Körben, richtig schön mit Aufmalung vom Feld mit der Dreierlinie, Freiwurf etc. bla bla, das fehlt. Ein Bolzplatz, der fehlt auf jeden Fall, aber gut, ich bringe das zu erzählen, das sagen auch andere und der Bürgermeister, der tut ja was für, weiß nicht, für irgendwie für seine Kumpels da irgendwie, was ich gehört habe, für die ganzen Touristen, die nach Kamen kommen, für ein Ding ist hier, ein Ding ist da. Wir haben in Kamen eine riesengroße Fressmeile, nennt sich das Kamen-Carré. Da gibt es McDonalds, gibt es jetzt einen Burger King und das Ding ist auch eine Pizza. Also,
das ist auch gutes Essen. Also
da gibt es einen McDonalds, gibt es halt jetzt Burger King, da gibt es
ich sagte, gibt es da auch gutes Essen?
Nein.
So, Markus, danke für deinen Anruf und schönes Wochenende.
Dito, ciao.
Ciao. Schönes Schlusswort. 0331 70 97 110 laden wir euch ein anzurufen. Wir, das sind Benjamin Eisel und Holger Klein. Und unser Thema ist die Frage, was eine Stadt denn überhaupt lebenswert macht. was eure Stadt lebenswert macht, vielleicht auch. Also weil ihr wohnt ja schon irgendwo und vielleicht wohnt ihr da ja gerne. Wo kommst du eigentlich her, Benjamin?
Ich bin am Bodensee aufgewachsen.
Ach du Scheiße, das ist ja super.
Also
je älter ich werde, desto eher zieht es mich da, desto stärker zieht es mich da
hin. Wunderschön mit Alpenpanorama und frischer Luft und es ist aber auch ein bisschen langweilig.
Ja, wo am Bodensee?
Ich bin in der Nähe von Konstanz.
Mhm. Man sagt auch wirklich Konstanz.
Ja, und nicht da unten, Konstanz. Da unten schon. Also
okay.
In Berlin sage ich meistens Konstanz.
In Konstanz war ich mal, da gab es ein Disco-Schiff. Das fand ich schon irgendwie ganz cool.
Gibt's auf der Spree auch.
Stimmt. Und irgendwie ist das Coolere. 0331 70 97 110. Guten Abend, Stefan aus der Nähe von Fulda. Stefan?
Guten Abend, Holger.
Ah, ja doch. Hallo, Stefan. Das ist Benjamin.
Hallo. Und wie geht's?
Das ist eine super Frage. Ja, so, nee, muss. Ja, muss. Und so und bei dir Auto?
Ja, bei mir geht's auch.
Auto läuft.
Was heißt bei mir Auto?
Der Auto läuft, ist immer die Frage. Auto läuft. So, kommen wir zurück zur Stadt. Wie groß ist der Ort, in dem du wohnst? Wie groß ist die Stadt, in der du wohnst?
Also ich wohne jetzt von Fulda so ein bisschen weit weg und die ist da so ca. 60.000 Einwohner groß.
Ja.
Das heißt, die ist schon so ein bisschen größer, aber das ist halt nicht so wie Hamburg oder Berlin sowas.
Ist Fulda denn lebenswert? Weil
finde ich schon, ja. Also es gibt einige Kneipen, wo man dann mal gut weggehen kann. Es gibt halt viele Grünflächen. Die Barockstadt ist da sehr schön. Das heißt, das finde ich so an sich schon lebenswert. Weil ich weiß, mit dem Kumpel mal in Hamburg gewesen und das fand ich halt schon sehr beeindruckend, weil es einfach mal so alles riesig ist. Und das, was mir da auch aufgefallen ist, dass da alle Menschen sehr offen und freundlich und so weiter waren. Ich war mal in Berlin gewesen, da kam es mir auch so vor, dass das alles da ziemlich härter ist, sage ich jetzt mal. Na, was meinst du dazu?
Wer jetzt?
Du, Holger.
Ach so.
Sind die Leute in Hamburg freundlicher?
Die Leute sind überall freundlicher als in Berlin. Sie sind höflicher. Das ist es, glaube ich. Sie sind nicht unbedingt freundlicher, aber sie sind höflicher. Also ich vermisse in Berlin immer noch so eine
Grundhöflichkeit.
So eine Grundhöflichkeit. Ja, bitte, danke, guten Tag und auf Wiedersehen.
Ja.
Ja, und vielleicht mal irgendwie ein bisschen so für 5 Pfennige mitzudenken, wenn irgendwie einer mit einer Oma mit einem Hacken-Porsche auf einen zukommt, dass man dann vielleicht mal irgendwie, also es ist bei mir in der Straße, ist halt der Gehweg und daneben ist so ein komischer, gepflasterter, roter Pseudo-Fahrradweg. So, auf dem Gehweg, auf den großen Platten kannst du halt so einen Trolley vom Einkaufen oder was auch immer, kannst du super hinter dir herziehen. Auf diesem Fahrradweg nicht, weil da rumpelt das Ding die ganze Zeit. So, und ich im Grunde sehe ich jeden Tag, wenn ich da langlaufe, dass irgendwelche Deppen den Leuten, die irgendetwas hinter sich herziehen, nicht aus dem Weg gehen, sodass die Leute, die was hinter sich herziehen, auf diesen Fahrradweg ausweichen und dann da drüber rumpeln müssen. Und jedes Mal denke ich mir, sag mal, seid ihr eigentlich blind oder seid ihr doof?
Und das ist ein Berlin, das ist ein Berlin-Problem.
Ich habe das Gefühl, als wäre das so ein Berlin-Problem, ja. Also einfach so eine Grundrücksichtslosigkeit irgendwie.
Ich finde es
aber, naja. Auch das hat sich, ja, weil, das weil, hat das sich in einer Weise
sehr
gebessert,
wichtig, dass so diese Jahren. Grundstimmung halt sehr, sehr gut ist.
In Berlin oder jetzt in Fulda?
Na, überhaupt, in der lebenswerten Stadt.
Gut, es ist generell wichtig, dass so die Grundstimmung, also, sag ich wichtig, mal, eher so positiv ist. Oder dass sie halt so grundhöflich sind, so generell.
Und das ist halt in so einer Stadt wie,
halt schon sehr wichtig.
Wie Berlin, glaube ich, auch wieder relativ schwierig, weil Berlin immer noch ein großes Problem mit, ja, wie nennt man das denn? Also es gibt ein Perspektivproblem. Also wir haben halt immer noch eine recht hohe Arbeitslosenquote. Die sogenannten Geringqualifizierten, für die gibt's hier wenig Perspektive, weil wir haben keine wirkliche Industrie. Also es ist halt nicht so wie, keine Ahnung, irgendwo im Rhein-Main-Gebiet oder um München rum, wo du sagen kannst, okay, ich bin irgendwie der kleine Mann von der Straße, aber wenn ich mich anstrenge, kann ich halt trotzdem noch ein bisschen was erreichen. Hier gibt's sowas nicht. Hier gibt's irgendwie nicht so diese Handarbeit und Industriejobs und sowas. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass sehr viel Frustration insbesondere in den unteren Schichten existiert und dadurch auch wiederum so eine gewisse Aggression entsteht.
Aber jetzt,
das heißt, ich glaube, eine lebenswerte Stadt ist auch eine Stadt, die Arbeit und Perspektive, vor allen Dingen auch berufliche Perspektive, für alle anbietet.
Klar.
Und das tut Berlin in meinen Augen nicht. Und ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, dass es auch in Zukunft noch ein Problem werden wird. Stefan,
wollte ich gerade sagen, weil jetzt wo du das so sagst, weil das ist ja im Prinzip generell ein Problem, weil jetzt durch so zukommende Automatisierung von allem, ich meine, Computer werden bald relativ alles tun, sage ich jetzt mal.
Genau.
Und das wird ja in allen Bereichen zunehmen. Das heißt, Das ist jetzt vielleicht in Berlin gerade so ein großes Problem, wie du das sagst. Also das wird ja auf Dauer garantiert überall auch kommen. Dass dann Arbeitslosigkeit dann sehr, sehr problematisch dann wird.
Davon bin ich überzeugt. Das halt das, na gut, wir sind ja auch eine schrumpfende Gesellschaft.
Und wir können froh sein, dass wir das sind. Wobei, wenn das mit den Flüchtlingsströmen so weitergeht, dann sind wir alles andere als eine schrumpfende Gesellschaft.
Das stimmt auch wieder.
Das ist das nächste Ding.
Weil das wollte ich gerade mit reinbringen, weil einerseits wird ja das die Arbeitslosigkeit zunehmen, weil jetzt alles automatisiert wird. Das heißt, es wird erstmal generell dazu kommen, dass wir alle weniger Arbeit haben werden. Und wenn dann noch quasi von außen mehr Leute reinkommen und wir alle quasi jetzt in Deutschland selber älter werden, das wird halt rapide zunehmen, so insgesamt das Problem.
Das gibt dann wieder soziale Spannungen, die wir, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Ja, vielleicht 1947, 48 oder so, als meine Mutter hier reinkam.
Wobei das auch schon seit langem angekündigt wird, dass die Maschinen die Menschen ersetzen werden und es ist immer noch nicht so weit.
Ja, doch.
Ja, teilweise, klar.
Also ist teilweise, dabei, ne? Also
natürlich gut, hat sich die Industrie ja auch ein Stück weit darauf eingestellt, dass die Gesellschaft schrumpft und älter wird.
Ja, aber klar. Aber schau dir an, die Mittelschicht schrumpft, die Unterschicht wird größer.
Ja,
und ärmer.
Auf der anderen Seite hast du die Industrie, die nach Fachkräften schreit.
Ja, aber das ist, der Fachkräfte danach schreit die Industrie seit den 80er Jahren. Also das ist ein Mythos, der Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, also so wie ich das sehe, ist Fachkräftemangel nur synonym zu schlechte Arbeitsbedingungen. Klar, kriegst du keinen.
Oder schlechte Ausbildung.
Du kriegst halt keinen Softwareingenieur für 3.500 brutto im Monat. Kriegst du halt nicht. Und trotzdem werden ständig solche Jobs angeboten und dann wundern sich die Firmen, dass sie kein Personal finden und schreien Fachkräftemangel. Ja. Dabei müsstest du einfach nur mal 5.500 drauf schreiben, dann würdest du auch deinen Softwareingenieur kriegen. Ich war selber dabei, darum ein schönes Beispiel. Und ich glaube, dass diese Spannungen, aber die werden zunehmen, weil gerade die jetzt irgendwie, ich sag mal so, in so normalen Dienstleistungsjobs sind, was weiß ich, Busfahrer, Taxifahrer, solche Sachen, das automatisieren wir ratzfatz weg demnächst. Also du brauchst keine Leute, die Züge fahren.
Ja, in Bayern ist das komplett weg.
Naja, U-Bahnen fahren ja zum Teil schon ohne Fahrer.
Ja, Nürnberg zum Beispiel. Ja, da sitzen halt nur noch Menschen drin, in den ganzen Zügen sitzen nur noch Menschen vorne drin, damit die Fahrgäste sich beruhigt fühlen.
Mhm. Ja, weil die Leute, diese Sendung wird auch bald ein Roboter moderieren.
Die wird bald hier der Lohnansager, der automatische Ansager wird hingekommen. Genau. Das heißt aber, eine lebenswerte Stadt ist eine Stadt mit, da waren wir ja stehen geblieben, eine lebenswerte Stadt ist eine Stadt mit Perspektiven für alle. So dass du nicht irgendwann nur noch in der Ecke stehst und nicht weißt, was du tun sollst. Und ich habe in Berlin, wenn ich so unterwegs bin, recht viel unterwegs. Ich habe oft das Gefühl, dass ich irgendwo hinkomme, wo Leute einfach nur rumstehen. Und einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und den ganzen Tag da stehen. Meistens an S-Bahnhöfen.
Das wollte ich auch mal so mit reinbringen in die Runde. Und zwar, ich meine, jetzt reden wir gerade, was macht jetzt Städte attraktiv oder was muss jetzt da sein, dass sich das da quasi so lohnt zu wohnen. Ich meine, spannend ist halt zu gucken, wir wissen jetzt ja quasi, dass sich alles automatisieren wird oder sehr viel zumindest. Und was man jetzt machen könnte, um in Zukunft dann Städte attraktiver zu machen. Weil jetzt nur drüber zu reden, was jetzt Städte attraktiv macht, das ist ja, glaube ich, nicht so interessant, wie zu gucken, was könnten wir in Städten machen, damit sie in Zukunft auch dann attraktiver sind.
Wobei ich glaube, die Grundbedingungen, also das, was eine Stadt attraktiv macht, glaube ich, wird sich jetzt nicht so verändern. Also die Ansprüche werden sich, glaube ich, nicht verändern. Die Umstände werden sich vielleicht verändern.
Ja, wir werden älter.
Ja, das
heißt, die Rotphasen oder die Grünphasen der Fußgängerampeln müssen länger werden. Die sind jetzt schon zu kurz in
Berlin. Die Bordsteine müssen
abgeflacht werden.
Wir
brauchen überall Aufzüge. Eine barrierefreie Stadt müssen wir bauen im Grunde. Eine barrierefreie...
Und man braucht Radwege, auf denen man auch einen Rollator schieben kann.
Genau. Und wir brauchen energieeffiziente Städte. Das wird das Nächste. Das wird nochmal spannend. Ich bin einerseits macht's mich ein bisschen nervös, heute zu leben. Andererseits finde ich es aber auch total spannend, weil ich noch mitkriege, wie es in 20 Jahren aussehen wird. Und ich glaube, so eine Revolution, wie wir im Moment haben wir noch nie gehabt. Vielleicht die Dampfmaschine oder industrielle Revolution angefangen hat.
Das haben wahrscheinlich auch alle Generationen gedacht und gesagt, oder?
Ja, gut, unsere Eltern haben Krieg miterlebt. Das ist auch revolutionär auf irgendeine Weise, ja.
Stefan, sag mal, du wohnst nicht in Fulda, du wohnst in einer Stadt von außerhalb von Fulda.
Nee, ich wohne in so einem Dorf bei Fulda, sag ich mal, so 15 Kilometer weg von Fulda.
Ah, okay.
So ein kleineres Dorf, sag ich jetzt mal.
Und du fährst dann immer nach Fulda, wenn du Stadt haben willst?
Genau, dann fahre ich dahin.
Zum Arbeiten oder zur Schule oder zum Studieren?
Also wenn ich mit Freunden weggehe, dann fahre ich dann so an der Arbeit, da wenn ich jetzt noch mal ein bisschen weiter weg, sage ich jetzt mal, aber so wenn ich nach Fulda fahre, dann fahre ich dann um was zu kaufen, Party zu machen und sowas, nur dann fahre ich dann dorthin. Ja, und das ist auch der Grund, weswegen ich das da schon relativ attraktiv finde in der Stadt. Ich meine, die sieht so ganz schön aus. Schöne Barockstadt ist da, viele Grünflächen.
Was ist das Beste an Fulda? Ganz schnell, und dann machen wir Nachrichten.
Dass man da sehr viele gute Kneipen hat.
Kneipen machen für dich das Leben lebenswert. Für Holger nicht.
Ja, mit
oder
Freunden
doch.
Dann doch. Mal in die Kneipe rein. Kneipen. Das macht Spaß.
Kneipen und vor allen Dingen keinen Kompromiss eingehen zu müssen. Also das Problem in so Kleinstädten, ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, da hast du halt irgendwie drei Kneipen und kannst halt entweder in den Rockschuppen, den Beatkeller oder den Jazzclub gehen.
Wenn du Glück hast, dann
und
hast du die drei.
Und wenn du Glück hast, läuft auch später mal Techno. Ja? Aber das ist halt das, was ich an Berlin zum Beispiel auch so toll finde, diese absolute Kompromisslosigkeit. Ich kann genau das essen gehen, was ich essen will. Ich kann genau die Musik hören gehen, die ich hören will. Ich kann genau den Film gucken gehen, den ich gucken will.
Außer indisches Curry. Ich habe noch kein gutes indisches Restaurant gefunden.
Es gibt zumindest auf dem RAW gibt's eine indische Imbissbude, deren Namen ich vergessen habe. Muss ich meine Freundin nochmal fragen, wie der heißt. Auf dem RAW gibt's eine Frittenbude von einem Inder, also so ein Imbiss. Der kocht authentisch.
Okay, dann fahr ich danach noch vorbei.
Der wirbt auch damit, dass er authentisch kocht. Nee, das würde ich nicht machen, weil neuerdings wird man nachts da abgestochen. Und das wäre mir Indian Food jetzt nicht unbedingt.
Das sind doch neue Laternen jetzt.
Fritz.
Blue Moon. Endspurt mit der Frage, was macht eine Stadt eigentlich lebenswert? Im Studio Benjamin Eisel
und Holger Klein.
Ja. Und am Telefon der oder die Freddy. Hallo Freddy.
Es ist ein Er.
Es ist ein Er. Hallo Freddy. Hallo Freddy.
Ein wunderschön.
Was macht die Stadt lebenswert?
Naja, wenn sie Multikulti ist.
Wenn sie was?
Multikulti ist.
Multikulti ist.
Ja.
Multikulti ist ja gemeinhin ein Begriff dafür, möglichst viele verschiedene Nationalitäten und Ethnien in sich zu versammeln.
Das ist ja exakt der juristische Ausdruck, ja.
Und da geht es dir um die Menschen, die Multikulti sein sollen, oder um die, ja, ich sag mal...
Um die Person hinter der Fassade, ja.
Oder auch um die Angebote, also dass ich sowohl Essen aus...
Das kommt ja mit.
Stimmt, das ist zwangsläufig,
führt,
ja, stimmt.
Das führt dazu, deswegen... sage ich aus juristischer Sprache, die Stadt muss multikulturell sein, damit sie lebenswert ist.
Ja, stimmt.
Das heißt, eine Stadt wie London ist für dich lebenswerter als eine Stadt wie Dresden?
Nein, ich bin originaler Berliner, deswegen ist nicht Berlin die Hauptstadt der Welt.
Aber London beispielsweise ist ja deutlich multikultureller als Berlin.
Ja, weil sie deutlich...
Und wenn das dein Maßstab ist, dann müsste doch London für dich lebenswerter sein.
Ich bin ja Geschichtshistoriker, hobbymäßig. Das heißt... Es hat alles einen Anfang, nur die Wurst hat zwei.
Bitte was?
Also das war ein Witz.
Ach so.
Nur die Wurst hat zwei.
Ja, ja, schon klar, aber.
Ja, ja, also nicht zwei Enden, sondern zwei Anfänge. Man kann alles, was man negativ sieht, auch positiv sehen.
Ja, das verstehe ich aber jetzt trotzdem nicht in diesem Zusammenhang.
Das ist ein Insider-Witz für ein paar wenige Leute, die vielleicht eventuell dieses Radio-mäßig hören, aber ich bin nämlich auf der Fahrt von Salzburg, Ösiland nach Berlin, weil ich nicht ausgehalten habe in den Bergen. Und mir aufgefallen ist, dass ich die Stadtromantik brauche. Und deswegen ist es
mit was genau hast du denn in den Bergen vermisst?
Na, gar nichts. Die Stadt. Es war keine Stadt in den Bergen. Es war für mich eine Einöde.
Natürlich ist keine Stadt in den Bergen. Deswegen sind es ja die Berge.
Nein, es war ja ein Zillertal. Zillertal ist einer der wohlhabendsten gegen Europas. Das ist nicht zu leugnen. Wer da leugnet, der lügt. Ich war in einem 4-Sterne-Hotel, bei dem ich selbst von der Kellnerin angegafft wurde, dass ich doch bitte meine Füße vom Tisch zu nehmen habe. Und da ist mir aufgefallen, ich kann hier nicht bleiben. Und deswegen, ja.
Ein Ort, an dem du nicht deine Füße auf den Tisch legen kannst,
ist im Restaurant.
Ja.
In Berlin
machst du das?
In welchem Restaurant in Berlin kann man die Füße auf den Tisch legen?
Naja, nicht auf den Tisch, aber da ist die Bank so groß, da hast du genug Platz.
Naja, aber es hat ja bestimmt...
Also ich werde nicht antworten, sobald du mir keine Fragen stellst. Also ich bin da relativ entspannt.
Naja, schön, aber in welchem Restaurant kannst du... Ich verstehe überhaupt nicht, warum du deine Füße auf den Tisch legen willst im Restaurant. Warum willst du das tun?
Ich war entspannt am Arbeiten. Auf dem Laptop und habe dann aus Gewohnheit meine Füße an den Tisch angelehnt, also ange so. Man kennt es doch bestimmt, wenn man so kippelt und seine Füße dann so leicht auf die also auf die Kante legt. Ja. Ne? Das habe ich auch nur getan und auf einmal stand sie neben mir, prüft mich so laut durch die Lautsprecher, dass ich dann, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich dachte, die will mich verkackeiern. Ich dachte, Kunde ist König, aber in Österreich, da bist du, egal was, da bist du der Honk.
Ja, so ein gewisses Maß an Benehmen und an Manieren kann man doch, glaube ich, aber voraussetzen als Restaurantbetreiber.
Das ist die Grundvoraussetzung, in einem edlen Restaurant überhaupt ernst genommen zu werden. Das ist mir schon klar. Aber ich habe schon von der ersten Minute nicht wohl gefühlt, weil das ist mein erstes Mal, dass ich das Hotel nach 10 Jahren wieder besucht habe. Sprich, ich war als Kleinkind dort ganz oft gewesen. Und deswegen dachte ich so aus familiärischen Gründen, ich bin da mit meiner Familie und meinen Eltern hingefahren. Meine Eltern, die haben sich hier geschämt für mich. Ich dachte, das hier kann ich nicht bleiben. Ich muss weg, ich muss zurück nach Berlin.
Und das machst du jetzt gerade.
Ja.
Wie könnte man das allgemeinverständlicher formulieren, was der lebenswerte Aspekt daran ist? Dass man.
Naja, Berlin bietet dir die Möglichkeit, alles zu werden, was du möchtest.
Ja.
Du musst es nur wollen. Und das ist für mich, das macht für mich eine Großstadt aus. Eine Großstadt ist nämlich eine Großstadt, weil sie eine Zusammenfügung von kleinen Örten ist. Das ist bei Berlin nicht anders. In Berlin ist es sogar noch sehr extrem. Da hast du den Hermsdorf, da hast du Steglitz, da hast du Steglitz-Zehlendorf, also das ist der zusammengefügte Stadtteil, für die, die es nicht wussten. Viele Stadtteile Berlins wurden zusammengefügt, um ihre juristische Großchaos ein bisschen zu
dimensionieren. Aber so sind ja nicht alle Städte. Das ist ja Berlin eine Ausnahme, wenn du die andere europäische Hauptstädte anguckst.
Deswegen ist für mich Berlin die Hauptstadt, nicht nur, weil sie auf dem Erdball sowieso in der Mitte ist, sondern weil Berlin einfach Berlin ist und sich Berlin nicht für andere verbiegt. Und die originalen Berliner wie ich, die sehen das genauso. Also ich spreche nur aus Erfahrung.
In welchen anderen Städten hast du denn gelebt?
Na, ich bin Pendler. Meine Mutter ist Brasilianerin und ich fliege nach Brasilien fast jedes Jahr meines Lebens. Und ich pendel einfach so viel, dass ich so viele Menschen schon gesprochen habe, aus so vielen verschiedenen Ecken und Gegenden. Und am Ende, weil ich dann dadurch mein Psychologiestudium tun in nächster Zukunft, dass ich sage, ich weiß so viel über verschiedene Menschen, dass ich nicht arrogant klingen möchte, um Gottes Willen, sondern ich möchte einfach nur den Menschen was auf den Weg geben. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch Arzt, Psychologe oder Anwalt. Weil nur wenn du in Deutschland hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Problematik. Also, dass dieses deutsche Denken, du musst.
Weg war er.
Das passiert halt schnell. Also da denke ich dann auch mal, was haben wir eigentlich für eine miserable Infrastruktur hier in Deutschland? Du kannst im Grunde nicht durchgehend stabil eine Telefonverbindung aus dem Auto aufrechterhalten. Das finde ich schon echt krass. Also eigentlich würde ich erwarten, dass 2015, ich habe damit schon gerechnet. Also es hat schon zwischendurch immer so Aussetzer gehabt.
Du kannst ja nicht mehr von Berlin nach Potsdam fahren und das Netz abbricht.
Das ist echt klasse. Und am schwächsten ist es immer rund um die Messe, unten am Dreieck Funkturm. Da bricht es nicht mehr. Naja. So, wie immer am Ende der Sendung rufen so viele Leute an, dass wir jetzt eine schnelle Runde machen.
Also für Freddy ist Multikulti, macht die Stadt lebenswert.
Absolut, finde ich, hat er absolut recht. Also nichts ist schlimmer als eine ethnisch homogene Gesellschaft, egal auf welcher Skala. Das finde ich ganz furchtbar, ja.
Man fällt auch einfach nicht so auf, ne?
Das ist das Nächste, genau. Ja. Machen wir mal weiter. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Mit Philipp. Philipp aus Konstanz.
Genau.
Was macht Konstanz lebenswert?
Also für mich ist es einfach vor allem die unglaubliche Lage von Konstanz. Ich hatte jetzt mehr oder weniger bei meiner Uni-Auswahl die Wahl zwischen Karlsruhe und Konstanz. Beides sehr schöne Städte.
Ich wollte gerade sagen, und außerdem das Kit, das ist schon eine Adresse, ne?
Das stimmt schon. Aber ich hatte halt von meinem älteren Bruder, der studiert eben am KIT.
Okay.
Da hatte ich mehr oder weniger halt eben die Insider-Information. Und ich hatte auch noch einen guten Freund, der eben halt aus Konstanz kommt und dort studiert hat. Ja. Und dann war ich eben mal für ein paar Tage in Karlsruhe und in Konstanz. Und nach den wenigen Tagen, die ich in Konstanz war, war es mir eigentlich schon klar, hier möchte ich bleiben, wenn es auch nur irgendwie geht.
Was meinst du genau mit Lage? Also man kann ja einerseits sagen, okay, man ist halt schnell mal in der Schweiz oder Italien oder so. Oder meinst du die Lage im Sinne von, ich gucke aus dem Fenster und es sieht geil aus?
Naja, es ist halt eben genau das alles. Ich schaue jetzt gerade aus meinem Fenster, ich wohne hier oben im Paradies und was sehe ich? Bäume und schaue rüber in die Schweizer Grenze nach Kreuzling. Das ist natürlich auch geil. Aber ich habe halt auch, zum Beispiel, ich bin in einer Stunde in Zürich, ich bin in... Und dann halt vom Zürcher Flughafen in eine Stunde eigentlich überall.
Wie ist es in der Stadt selber? Ist die auch lebenswert? Weil im Moment sagst du nur, dass der Ort Also auf so,
man, weißt kommt,
so,
man kommt gut weg.
Ja, das kann es ja nicht sein. Also man will ja hinwollen.
Ja, das stimmt. Ich gebe zu, wenn man den hat, kann der Benjamin vielleicht ein bisschen mehr Einsicht drüber geben. Konstanz ist von den Stadtteilen ja vergleichsweise groß. Und ich bin halt im Paradies, also direkt neben der Altstadt.
Und also ich bin im Umland.
Im Paradies ist es ein Stadtteil, der Paradies heißt?
Genau, auf meinem Ausweis steht tatsächlich Konstanz Paradies.
Ist ja geil.
Ja. Es gab aber mal eine Buslinie, die ging vom Friedhof zum Paradies und das stand da oben. Ah,
sehr schön.
Ja, das haben sehr viele Leute Fotos von gemacht. Ich bin hier direkt im Paradies und habe halt die Stadt, die Altstadt praktisch direkt ums Eck, das sind vielleicht 5 Minuten. Und dort habe ich halt mehr oder weniger alles gut, wo man direkt lokal einkaufen kann. Hier in Konstanz hat man auch mehr oder weniger die Reichenau direkt vor der Haustür und deshalb habe ich halt auch beim Wochenmarkt zweimal die Woche hier auch sehr nice. Also effektiv alles, was ich jemals davon haben will. Und ja.
Aber zum Beispiel, was Konzerte angeht.
Was
zum Beispiel Konzerte angeht, ist ja Konstanz sicher.
Das stimmt leider.
Ist es sicher, ja, das Angebot nicht so gut? Was?
Dafür, da nehme ich ja als den Zug eine Stunde nach Zürich und da sieht es schon wesentlich besser aus.
Musst du dann machen, ne? Du musst dann dich wirklich eine Stunde in den Zug setzen.
Ja, das stimmt leider.
In Berlin musst du dich gelegentlich auch eine Dreiviertelstunde mit der U-Bahn durch die U-Bahn schlagen. Es ist bestimmt.
Ja, gut, aber
ist doch immer noch was anderes, finde ich, wenn man sich innerhalb einer Stadt bewegt.
Stimmt.
Ja.
Obwohl der Aufwand wahrscheinlich sogar noch größer ist, weil du dreimal umsteigen musst und 27 Maschinen Ersatzverkehr hast oder sowas, während du dann irgendwie von Konstanz nach Zürich einmal in den Zug steigst und durchfährst, aber es ist trotzdem eine Reise, richtig, ja. Gut, die Lage der Stadt, ich muss leider eine schnelle Runde machen, ich würde jetzt gerne nämlich noch Micha und Jan dran nehmen. Philipp, schönes Wochenende, vielen Dank.
Ciao.
Guten Abend, tschüss. Und guten Abend, Micha.
Ja, hallo, schön bei euch im Radio zu sein, ihr beiden.
Ja, Micha, finden wir auch.
Was macht eine Stadt für dich lebenswert?
Wir müssen dazu sagen, hier steht auf dem Display, es ist ein Exil-Berliner in Lübeck.
Das kann ich nicht sehen.
Ja, darum habe ich es ja dazu gesagt. Gut,
danke.
Ja, gerne. Richtig. Ich bin der Liebe wegen nach Lübeck gegangen. Jetzt seit 5 Jahren ist das so. Pendel auch wöchentlich zwischen Berlin und Lübeck.
Warum?
Berlin arbeitsmäßig und halt Lübeck Lebensmittelpunkt.
Mhm. Und wie viele Tage verbringst du dann jeweils in Lübeck und wie viele in Berlin?
Na, Lübeck ist immer ein relativ kurzes Wochenende und Berlin halt in die restliche Woche.
Okay. Und trotzdem sagst du, dass dein Lebensmittelpunkt in Lübeck ist. Das ist interessant.
Ja, natürlich. Ich bin halt, Berlin ist halt nur noch jobmäßig und alles weitere, Familie und alles weitere Soziale spielt sich ausschließlich in Lübeck ab.
Wie pendelst du?
Auto.
Mit dem Auto?
Ich bin mit dem Pkw unterwegs.
Und das dauert wie lange?
Ja, gut durchkommen, A10, A24 halt, je nachdem, 2,5 Stunden.
Okay.
Aber es ist halt für mich keine verlorene Zeit, es ist halt nur Zeit, abschalten, nachdenken, alles sowas. Also, die sehe ich nicht als verloren an die Zeit.
Wie ist Lübeck so?
Lübeck ist für mich sehr lebenswert. Lübeck schafft für mich irgendwie so den Spagat zwischen Historie und Moderne. Also du schmeckst die Historie der Stadt an allen Ecken und Enden. Du hast die mächtigen Dome, die Stadt überragen. Du hast die kleinen Gassen mit ihren kleinen Hinterhäusern und so, wo dann auch halt an jeder Laterne steht, ihr Nachbarschaftsgrillen demnächst. Und du bist halt die Stadt, du hast das Gefühl, du bist willkommen. Das ist, ist auch so ein Punkt, der für mich wichtig ist.
Das hat man in Berlin ja gar nicht. Ne? In Berlin hat man immer eher so das Gefühl, so ja, kommst du halt oder kommst du nicht, ist auch egal.
Es ist egal,
ja, hier, mach mal. Nimm dir einen Keks, aber geh mir nicht am Sack.
Ja, und alles sowas, genau.
Ja. Aber das mit der Historie finde ich total wichtig. Das ist zum Beispiel was mich in Berlin immer mal wieder so ein bisschen, also einerseits hast du halt sehr oft so Ecken, wo du die Geschichte der Stadt spürst, aber dann hast du auch wieder so Sachen, wo ich denke, also Beispiel, ich hätte mir gewünscht, dass der Palast der Republik nicht abgerissen wird, sondern saniert wird. Und stattdessen stellen sie jetzt dieses Stadtschloss, was ja so einen feuchten Traum aller Revisionisten irgendwie.
Ja,
ich fände es irgendwie toll, wenn ich durch die Stadt fahren würde oder gehen würde und ständig auch die jüngere Geschichte dieser Stadt sehen würde. Und ich finde, wir haben die irgendwie so abgerissen.
Ja, aber nicht überall.
Ja, richtig.
Gibt's doch trotzdem noch.
Findest du?
Ja.
Ich finde, die ist total, also es ist total weg irgendwie so.
Ja, relativ wenig geworden.
Und dann hast du so gerade noch so Mauergedenkstätte Bornholmer Straße oder sowas, aber da musst du dann auch gezielt hin, um das mitzukriegen. Und ich würde gerne viel öfter drüber stolpern. Auch einfach, um immer wieder daran erinnert zu werden, was für eine Scheiße wir gebaut haben.
Über so Reste der Mauer würdest du gerne stolpern.
Über Reste der Mauer, über, wie gesagt, den Palast der Republik zum Beispiel. Dann gab es dieses, das Kleeblatt, dieses Kleeblatt, das Gebäude, Leipziger Straße in so einem Schalbetonbauweise. Also das Problem der DDR war ja, sie hatten, Rohstoffe waren unglaublich teuer, Arbeitskraft war unglaublich billig. Also haben sie sich Sachen ausgedacht, die wahnsinnig arbeitsintensiv sind und wenig Materialeinsatz haben. Und haben sich an so einen ganz bestimmten Baustil verfolgt, der, den kannst du noch sehen an der Eingangsbereich des Fernsehturms, so ein Schalenbauweise. Und da gab es ein ganz tolles Gebäude mit. Ja, das war dann marode und konnte nicht mehr saniert werden, musste abgerissen werden. Jetzt steht da ein 8-stöckiges Hotel drauf. Da weißt du, ne, und läufst halt vorbei und denkst so, ja, schade. Also ich finde das total schade. Ich finde, dass so ein Geschichtsbewusstsein einem Ort sehr gut tut.
Aber es gibt trotzdem extrem viel Geschichte in Berlin.
Das stimmt. Vielleicht fehlt mir einfach nur die jüngere deutsche Geschichte in Berlin.
Das, ja, ich denke, in Berlin macht das schon allein die Größe der Stadt. Dass du halt eklatante Punkte hast, aber du hast die Stadt an sich in der Gesamtheit ist für mich ziemlich. Alles muss auch auf Zwang hip und modern sein, aber so die eigenen Wurzeln wurden relativ schnell vergessen.
Wobei das zum Beispiel, das hip und modern Zwang, das sehe ich gar nicht. Also ich wohne in Tempelhof, das ist so lame. Das geht gar nicht.
Okay.
Also das finde ich halt auch, das finde ich halt auch an Berlin wiederum so schön und das macht Berlin auch wieder so lebenswert. Du kannst halt in Tempelhof wohnen und fährst 10 Minuten Fahrrad und bist dann mitten in Kreuzberg und es ist eine andere Welt. Das finde ich schon super.
Aber dass die Wurzeln vergessen wurden, finde ich jetzt nicht in Berlin. Also geht mir überhaupt nicht so.
Okay, wo wohnst du?
Ich wohne in Lichtenberg.
Okay.
Ach so, nein, ja, okay. Lichtenberg, Marzahn, Hellershof, da das war
auch. Ja, dann durchquerst du die Stadt auch auf anderen Wegen und auf eine andere Weise als ich.
Ja, natürlich.
Und siehst andere Dinge. Also ich bleib halt im Westen, so mehr oder weniger.
Ja. Ja. Ach so, naja, ja, das ist okay, interessant. Das ist halt.
Micha, schönes Wochenende. Danke für deinen Anruf. Einen haben wir noch und dann gehen wir nach Hause.
Ich wünsche euch noch viel Spaß.
Danke, tschüss. Tschüss. Das letzte Wort erteilen wir natürlich uns selber, aber so am Telefon, dem Jan aus Flensburg. Hallo Jan.
Schönen guten Abend.
Ist Flensburg lebenswert?
Flensburg ist lebenswert, ja.
Warum?
Weil man hier
die Flens Küste trinken hat. Kann. Weil man was hat?
Weil man hier die Küste hat.
Die Küste?
Hier hat man die Ostsee, hier hat man, ist einfach sehr gemütlich. Weil man hier sehr viele Orte hat, wo man am Wasser sitzen kann.
Das haben wir in Berlin auch.
Ja gut, aber nicht unbedingt ein Meer.
Das stimmt. Man ist schnell in Dänemark.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich von hier aus einem Steinwurf entfernt.
Okay, die Stadt, die lebenswerte Stadt muss an der Küste liegen oder zumindest Wasser haben. Können wir uns darauf einigen?
Das können wir auf jeden Fall so festmachen.
Alles klar. Die lebenswerten Städte in Deutschland sind Konstanz, Flensburg und Berlin.
Lübeck.
Und Lübeck.
Ja, Lübeck auch, auf jeden Fall.
Jan, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich danke für den letzten kurzen Einwurf.
Klar.
Eine gute Nacht, schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Das war's auch schon. Benjamin Eisel,
das ging schnell.
Es ist immer so, ne, man denkt so, oh Gott, 2 Stunden, weil als du am Anfang gefragt hast, ob ich Musik mitgebracht hätte und ich sagte, nein, wir reden die ganze Zeit, hast du wahrscheinlich gedacht, großer Gott.
Wie machen wir das?
Genau, und das klappt eigentlich ganz gut.
Jetzt hast du aber noch Musik.
Ich habe jetzt noch Musik. Ich spiele seit 10 Jahren am Ende immer dieselbe Platte. Ja,
das weiß ich.
Das weiß ich, das nervt mich auch schon seit 10 Jahren. Wir sprechen uns, mein lieber Benjamin, und zwar
3 Wochen.
Drei Wochen? Ich weiß gar nicht, was für ein Datum war das? 16.
Mitte Oktober, ja. Also 4 Wochen sind es.
4 Wochen. Ne? Wir sprechen uns Mitte Oktober und wenn der Chef nichts dagegen hat, dann reden wir einfach über Werbung, oder?
Werbung.
Das war gar nicht. Oder, also nur wenn er das passt. Jetzt habe ich Tee umgeworfen.
Ist aber nicht ins Pult geflossen.
Doch, doch, aber macht nichts. Ist ungezuckert. Der trocknet dann einfach nur weg.
Ich werde es keinem verraten.
Faden verloren. Es geht hier weiter mit André Langenfeld, der legt ein paar Platten auf, falls das Pult noch funktioniert. Und wir fahren jetzt in unsere lebenswerte Stadt zurück, falls der öffentliche Personennahverkehr so funktioniert, wie wir es von ihm erwarten, aufgrund dessen eigener Fahrplanauskunft. Schönes Wochenende, Benjamin.
Dir auch.
Danke. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Tschüss, gute Nacht.
Und das hört man.